Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Apolut im Gespräch. Mein heutiger Gast ist Ulrike Gero, eine der wichtigsten öffentlichen Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Ulrike Gero hat ihr neues Buch mitgebracht, Wer schweigt, stimmt zu, gerade erschienen im Westend Verlag, Untertitel über den Zustand unserer Zeit und darüber, wie wir leben wollen. Das ist genug Stoff für 90 Minuten.
Im Gespräch.
Ulrike Gero hat etwas geschafft, wovon in der Wissenschaft viele träumen, was aber dann am Ende nur wenigen vergönnt ist. Sie hatte sowohl das Ohr der Politik als auch eine Stimme in den Leitmedien. Die Stationen ihres Lebens lesen sich wie das Who is Who der westlichen Welt. Studium an einer Elite-Uni in Paris. Nach der Promotion in Münster Mitarbeiterin von Karl Lamers, damals außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Es folgen das Jacques Delors-Institut, die Johns Hopkins-Universität, die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, der German Marshall Fund, ein transatlantischer Think Tank mit Sitz in Washington, der European Council on Foreign Relations. Seit 2013 wirbt Ulrike Gero für eine europäische Republik in drei Schlagworten: Nationalstaaten abschaffen, ein Parlament für alle, gleiche Rechte für alle, auch gleiche Sozialleistungen für alle. 2014 hat sie das European Democracy Lab gegründet, war 5 Jahre Professorin in Krems und hat seit September 21 einen Lehrstuhl in Bonn. Für Europapolitik natürlich, wofür sonst. In diesem Lebenslauf fehlt das, worum es in Ihrem neuen Buch geht, Frau Gero. Sie schreiben dort über einen Zug, über den Zug der Corona-Maßnahmen, Abfahrt im März 2020. Ein Zug, den alle in Panik erreichen wollten und der dann immer schneller an Fahrt aufnahm. Wie konnte es passieren, dass jemand wie Sie am Bahnsteig stehen geblieben ist?
Ja, also danke erstmal für die nette Vorstellung. Ich bin tatsächlich, das muss ich kurz sagen, irritiert, wenn man so, oder fast irritiert, wenn man so meinen Lebenslauf nochmal so verliest, ja, weil sich das fast wirklich so anhört, als hätte man das irgendwie extra gemacht oder geplant, ja. Und es ist wichtig zu verstehen, dass man das nicht geplant hat, ja, dass sich die Dinge irgendwie ergeben. Und da sind wir dann eigentlich auch schon bei der Frage, warum steigt man nicht in so einen Zug, ja. Ich hatte Corona, darüber kommen wir ja zu sprechen, auf mein Buch, irgendwie so eine Skepsis einfach. Ja, ich saß halt in Wien, innerhalb von 72 Stunden sollten auf einmal die Grenzen zugemacht werden. Das war das so obskur. Es gab in Ischgl diesen Spread, aber Ischgl ist jetzt von Wien auch mal weit weg. Ja, und ich habe einfach nicht verstanden, warum man in Passau, Salzburg die Grenze zumachen muss, weil es in Ischgl ein Virus gibt. Ja. Und dann ruft man beim Konsulat an und nimmt keiner ab und man weiß nicht, ob die Züge noch fahren. Und man hat ja, das ist vielleicht wichtig, ja, also ich bin ja Europäerin, aufgewachsen mit offenen Grenzen. Ich war in Wien, meine Kinder in Paris, meine Eltern in Deutschland. Und dieses Gefühl, komme ich hier nochmal raus? Ja, also was heißt denn das jetzt, Grenzen zu und wie lange und so, ja? Und deswegen fand ich das alles sehr obskur und habe irgendwie intuitiv so einen Schritt zurück gemacht und mir gesagt, nee, das muss ich mir jetzt erstmal alles angucken. Ja? Und ja, ich glaube, das war's. Und wenn man dann einmal so eine Skepsis hat, dann liest sich das Zeitgeschehen, glaube ich, ein bisschen anders.
So ein europäisches Leben führen ja relativ viele Menschen. Verwandte in dem Land, Eltern in dem Land, die Arbeit sogar auf mehrere Länder verteilt. Und trotzdem sind ja die allermeisten in diesen Zug eingestiegen. Diese Grundskepsis war ja nicht so weit verbreitet.
Ja, das stimmt. Ich kenne auch einen Freund, der war in Salzburg, hatte seine Frau in Lissabon, 3 Kinder in Lissabon. Ja, also diese ganzen Leute, die sozusagen in ihren Alltag hineingegrätscht wurden, weil sie tatsächlich Familie nicht mehr sehen konnten und so. Wahrscheinlich ist das angstkonnotiert. Ne? Also wer hatte tatsächlich bei diesem Virus intuitiv jetzt erstmal Angst? Und das hatte ich irgendwie nicht. Ich kann das jetzt auch gar nicht weiter erklären. Ich glaube ja auch, das sind ja keine kognitiven Prozesse, sondern man denkt sich halt, ja gut, da ist halt so ein Virus, ja. Und aber die Skepsis, auf die Sie abzielen, die da hatte ich so ein Déjà-vu. Das ist vielleicht wichtig jetzt hier für diese Sendung. Denn ich hatte die gleiche Skepsis eigentlich vor 10 Jahren, ja, und zwar in der Bankenkrise, als es auf einmal diese Bailout-Geschichten gab, Lehman Brothers und sozusagen die Banken gerettet wurden. Und das war für mich eigentlich der erste Moment, also wir reden jetzt vom Oktober 2008, wo ich tatsächlich diesen Moment hatte und sagte, was passiert denn hier? Was ist das denn? Ja, also wo ich sozusagen so ein Reflex hatte, nicht mehr zu glauben. Also der Erzählung nicht mehr zu glauben, dass das jetzt notwendig ist, die einzige Lösung ist und so weiter. Und da ich ja aus der Europapolitik komme, das haben Sie ja vorgelesen, ja, also seit 1992 eigentlich nichts anderes mache, als mich in den verschiedensten Positionen und Ländern akademisch oder Applied Science, also angewandte Politikberatung mit dem Thema Europa zu befassen, war ich natürlich in dem Thema sehr drin. Und als dann diese Bankenkrise kam 2008 und ich dann miterleben musste, wie diese Bankenkrise umgedeutet wurde zu einer Eurokrise, obwohl der Euro hatte ja nie ein Problem, ja, der Euro war immer stabil im Wechselkurs, der Euro war immer stabil in der Inflation, also eigentlich hat der Euro Europa durch die Krise gerettet. Und da auf einmal wurde aus einer Bankenkrise eine Eurokrise. Nach der Eurokrise wurde erzählt, jetzt, weil wir die Banken gerettet haben, muss es Austeritätspolitik geben. Also ist jetzt kein Geld mehr da für Gewerkschaften oder für Renten und so weiter. Und das war so obskur und es war so eine, für mich ein Schlag ins Gesicht in dessen, was ich geglaubt habe, woran ich arbeite, nämlich intellektuell arbeite oder akademisch arbeite an einem ever closer Union, ja, also an einem besseren, geeinteren, sozialeren Europa. Und das war auf einmal weg. Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich so einen, ich sag mal, Bruch mit dem System empfunden, ja, dass ich das Gefühl hatte, wofür habe ich eigentlich gearbeitet? Ja, was ist das jetzt, was da kommt? Und insofern hatte ich, glaube ich, im März 2020 so ein bisschen so einen ähnlichen Déjà-vu, wo ich dachte, nee, ich glaube euch nicht. Ja?
Wenn man das verallgemeinern will, hieße das, die Skepsis ist wahrscheinlicher, wenn der Glaube schon zu bröckeln begonnen hat.
Ja, das würde ich so sehen. Und vor allen Dingen, also die Erfahrung, die ich damals ja schon gemacht habe in der Bankenkrise, kurz erzählt, ja, aber ich hatte ja dann zum Beispiel einen Blog, war ich eine der ersten mit, der hieß Germany in Europe, ja. Und okay. Da habe ich versucht, in dieser Bankenkrise das, was man damals in der ausländischen Presse, also in Irland, in Frankreich, in Großbritannien, gemeinhin die deutsche Hegemonie genannt hat, ja. Das war ja klar, dass in den Governance-Strukturen des Euros Deutschland sehr dominant war und das wurde vom Ausland auch so beobachtet, ja. Und nur in Deutschland selber wurde das natürlich nicht beobachtet, ne, weil der Hegemon merkt selten, wenn er anderen auf den Füßen rumtritt. Und ich habe das aber sozusagen von Berlin aus gefunkt, ja. Und ich habe dann ja sehr deutlich gemerkt, was passiert ist. Also ich habe einfach gemerkt, dass man das auch gelesen hat und irgendwie aber auch nicht hören wollte. Ja, ich hatte ja damals gute Kontakte, was auch immer, ja, Münchner Sicherheitskonferenz, Auswärtiges Amt, Kanzleramt. Und auf einmal merkt man, dass man keinen Zugang, also man kriegt keinen Termin beim Kanzleramt oder der politische Direktor im Auswärtigen Amt will einen nicht mehr sehen und so, ja. Und insofern, oder keine Ahnung, ich erinnere mich an eine Veranstaltung bei der Adenauer-Stiftung mit Barroso, wo ich eine Frage gestellt habe, dann kriegte ich da keine Einladung mehr. Solche Sachen. Ja? Also man merkte sehr sublimiert, dass auf einmal wahrgenommen wurde, wenn man bestimmte Punkte sensitiver Kritik macht, dass das irgendwie nicht so sehr gehört werden soll. Ja?
Gut, das sind 12 Jahre dazwischen, zwischen 2008, der Bankenkrise, diesen Erfahrungen nicht mehr ins Kanzleramt zu können und der Skepsis, die dann im März 2020 dazu führt, dass Sie nicht in diesen Zug eingestiegen sind.
Ja, aber das ist so ein bisschen wie so eine Herdplatte, ne? Also ich glaube, einmal auf die Herdplatte und dann hat man mal so einen Reflex. Also es gibt ja den schönen Satz, Bodies have memories, also Körper speichern auch Dinge ab. Und nehmen wir mal den Herdplattenvergleich. Das war für mich, weil es war ja nicht nur 2008, es war 2008, 9, 10, 11, 12, also über 4, 5 Jahre habe ich das einfach gemerkt, dass ein System irgendwo abbiegt, um es mal so zu sagen. Ja, also ziemlich genau dann auch bei diesem Lagarde-Interview, wo ich dachte, die Lagarde hat doch einfach recht, ja, wenn sie sagt, dass diese Trade Imbalances in Deutschland verwerflich oder problematisch für die Eurozone sind und dann aber erleben musste, dass sozusagen das deutsche Umfeld sagte, nein, das kann uns doch jetzt die Lagarde nicht vorwerfen, dass wir hier einen Überschuss haben. Und ich merkte auf einmal, wie ich mich marginalisiert oder zumindest minorisierte mit meiner Meinung und auf einmal immer gegen eine Mehrheitsmeinung argumentieren musste, wo ich vorher Teil der Mehrheitsmeinung gewesen bin. Ja? Und das ist natürlich, wenn Sie das über mehrere Monate, Jahre machen, das ist schon eine nachdrückliche Erfahrung. Warum? Weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist. Ja? Es ist einfach anstrengender.
Diese Erfahrung beschreiben Sie jetzt ja auch, in den letzten 2 Jahren an die Zuschauerrolle gedrängt worden zu sein, mit all den anderen, die damals auf dem Bahnsteig stehen geblieben sind. Wann haben Sie gewusst, dass Sie sich auf die Gleise stellen müssen, um diesen Zug anzuhalten, möglicherweise sogar zur Umkehr zu bewegen?
Ja, also gehen wir mal sozusagen in dieses März 2020-Moment hinein. Da passiert etwas sehr merkwürdig, man kann es nicht einschätzen. Keiner konnte das zu Beginn oder ich jedenfalls nicht. Und dann lässt man halt mal die ersten Wochen, Monate so verstreichen, ja, auch aus so einer Observierungsposition heraus. Der erste Lockdown, was passiert da? Die ersten Zahlen, die ersten Krankenhäuser, sind die voll oder nicht? Ja, ich erinnere mich, dass mein Vater im Mai 2020 eine Hüftoperation brauchte, die natürlich verschoben wurde. Und mein Vater fast jeden Tag vor dem Krankenhaus da in unserer Kleinstadt stand und irgendwie nur rummaulte, das Krankenhaus ist ja gar nicht voll. Ja? Also man nimmt ja dann so verschiedene einfach Informationen wahr, die Zahlen hier, das, was beobachtet wird. Also die Diskrepanz auch zwischen dem, was beobachtet wird, und den Zahlen und dem Alarmismus. Ja, also man,
Das sind die zwei Realitäten, ja, Medienrealität und die Wirklichkeit, die man beobachten kann.
Ich nenne das in dem Buch den Unterschied zwischen abstraktem Risiko und konkreter Gefahr. Ne? Und deswegen habe ich, wie gesagt, mein Vater hat das halt mit dem Krankenhaus, ein gutes Beispiel dafür, ne? Konkrete Gefahr, abstraktes Risiko. Oder was passiert wirklich, was wird erzählt? Und ich würde mal sagen, so ab Sommer 2020 hatte man ja eigentlich schon die ersten Daten klar. Wir wussten über die das Letalität ungefähr 0,15, die Studie von Ioannidis. Wir hatten die ersten Lockdown-Erfahrungen. Also es klärte sich so ein bisschen, ja. Und es war halt noch nicht klar, wie gehen wir in den Herbst. Aber eigentlich war schon klar, wir brauchen jetzt Belüftungsanlagen für die Schulen. Und es sollte nicht wieder passieren, ja, so ein Lockdown. Und jedenfalls hatte man sozusagen im Herbst 2020 eine Datenlage, die deutlich klarer war als die Datenlage vom März 2020. Ja? Und als wir dann in den Herbst gingen und in den Winter kamen, so kurz vor Weihnachten, sagen wir mal November 2020, und ich dann den Eindruck hatte, dass das jetzt hochskaliert wird, ja, nochmal Lockdown, und dann auch die Regelungen immer kleinteiliger wurden, ja, also diese teilweise ja absurden Regelungen, wer jetzt Weihnachten mit wie vielen Kindern unter 14 Jahren und so weiter wo sein darf. Das fand ich allein vom Duktus her, von der Sprache her, extrem übergriffig. Also jedenfalls nicht, wie ich mir gewünscht hätte, dass man mit emanzipierten Bürgern ein Krisengeschehen auch in der Eigenverantwortung, der Appell an die Bürger, passt auf euch auf und so weiter. Es will ja keiner leichtsinnig sein, es will auch niemand jemanden in Gefahr bringen. Und das hat mir alles gefehlt. Und als das dann sehr schematisch wurde, also gegen Jahresende 2020, immer kleinteiliger, da bin ich dann sozusagen von der Zuschauerrolle mit dem Bahngleis der Zug in die Debatte gesprungen und habe ja dann im Prinzip mehrere Einlassungen gemacht, mehrere öffentliche Auftritte und eigentlich immer nur gesagt, wie weit möchte dieser Zug denn noch fahren?
Ja. Ich hab schon was vom September 20 gefunden, einen Auftritt bei Markus Lanz. Damals ging es um die August-Demos, wo es um die Stigmatisierung von Kritik ging. Dann war Servus TV, glaube ich, Ende Oktober 20, das habe ich damals sogar gesehen, Demokratie und Corona. Dann habe ich gefunden, weiß gar nicht wo, ich glaube auf Twitter, ein Balkonplakat, so ein Spruch von Hannah Arendt, so ein Banner am Balkon. Der Sinn von Politik ist Freiheit, wo es ja auch dann in Berlin sichtbar geworden ist, wo sie da stehen. Dann habe ich ja auch mit unterschrieben damals oder mitgemacht bei diesem Manifest für eine offene Gesellschaft, was vor einem Jahr zeitgleich erschienen ist in der Welt und im Freitag. Dann gab es Corona-Aussöhnung, Hashtag Corona-Aussöhnung. Dann gibt es diese 7 Argumente gegen eine Impfpflicht. Also dann eine längere Liste, die entstanden ist.
Ja, also in der Tat kann man wahrscheinlich nachvollziehen, dass ich so von September 2020 an bis eigentlich jetzt auf diese Debatte dann aufgesprungen bin. Oder einfach einen intuitiven Reflex hatte, dass man sich um diese Debatte kümmern muss. Vielleicht noch zuvor sogar der Ostersamstag 2020, da war ja diese Demonstration vor der Volksbühne, ne, wo wir einfach das Grundgesetz hochgehalten haben mit Abstand, mit Maske und so weiter, um dann eigentlich von der Polizei zusammengeschoben zu werden. Und darüber hat ja dann im Fernsehen auch niemand berichtet. Ja, das war für mich auch ein wichtiger Moment, weil ich hatte im Wesentlichen linke Freunde, ja, die wir da vor der Volksbühne standen. Es gab irgendwelche, was auch immer, Reichsbürger, die eine Deutschlandfahne hatten, aber es war alles ganz friedlich. Es wurde unfriedlich, als die Polizei...
Reichsbürger und Deutschlandfahne passt nicht ganz.
Passt auch nicht ganz zusammen, Entschuldigung. Ja, also jedenfalls irgendwie patriotische Fahne. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das eine Reichsbürgerfahne war oder eine deutsche Fahne. Jedenfalls gab es schon ein paar Leute, die man, wie auch immer, als rechts hätte... taggen können. Aber im Wesentlichen war das eine linke Demo vor der Volksbühne fürs Grundgesetz und das Versammlungsgebot, was ja gerade kassiert war. Ja? Und ich erinnere mich sehr genau, dass ich an diesem Abend, weil ich ja dabei war, also ich habe es beobachtet, ja, was passiert ist, nämlich dass nichts passiert ist, ja, also jedenfalls kein Rechtsbruch und auch keine Entgleisung, habe ich an 25 Journalisten, die ich kenne, geschrieben. Ja, ich kenne ja sehr viele Leute, ja, vom ZDF runter bis keine Ahnung. Ja, und ich kenne die persönlich, ich duze die. Ja. und habe dann so eine E-Mail geschrieben, hey, ich hoffe, dass da jetzt heute Abend was in den Nachrichten kommt, so, ja. Und ich kriegte keine Antwort von keinem, ja. Und das fand ich dann schon merkwürdig.
Auch später nicht als Entschuldigung.
Auch später nicht, nee. Ja. Und das fand ich dann schon merkwürdig, dass ich dachte, was passiert denn da, dass man auf einmal offensichtlich nicht mehr zum System gehört, weil man in einer entscheidenden Frage, nämlich dieser Corona-Frage, wie 12 Jahre zuvor bei der Bankenkrise, einen anderen Weg nimmt oder zumindest einen anderen Weg nimmt als denen, als die, mit denen man unterwegs ist. Ja, also das Befremden ist ja nicht, dass sich irgendjemand dafür interessiert, wie ich mich zu dieser Frage stelle, sondern nur die eigene Community. Ja, und wenn man aus so einer Community ausschert, das war ja der Moment, ja. Dann ist was passiert. So, aber jetzt sagen Sie zu Recht, das war April. Ich habe ja im September 2020 noch ein Buch geschrieben, also ich war ja auch beschäftigt. Man muss ja so die normale Arbeit irgendwie noch weitermachen. Europa und Corona, was passiert da, wie auch immer. Und dann fängt das an mit Lanz, mit Servus TV und geht immer weiter. Und dann ist tatsächlich interessant, also einerseits ist interessant, was passiert da und was will man da, ja? Und das würde ich schon gerne nochmal ausführen dürfen, weil also zu keinem Zeitpunkt habe ich mich irgendwie kognitiv gefragt, was mache ich da und warum mache ich das da, ja, irgendwie so pathetisch, ich muss oder so, sondern es war eher wirklich so ein Bauchgefühl, das ich hatte, zu sagen, das kann doch nicht sein. Ich glaube, das ist unverhältnismäßig, dieser Zug fährt immer weiter, keiner fragt mehr, wann der anhält. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich fast naiv, wenn man so will, so einem Grundgefühl folge, zu sagen, darüber müssen wir doch jetzt mal reden. Wir müssen doch mal reden, wo das hinführen soll.
Darüber muss man reden können, vor allen Dingen.
Vor allen Dingen reden können. Und dann war ja einer dieser Sätze, den ich in, ich glaube, dieser Servus-TV-Sendung gemacht habe, das Ziel aller Maßnahmen ist das Ende aller Maßnahmen. Ja? Und dieser Satz ist ja dann auch viral gegangen. Und zu diesem Satz stehe ich auch. Ja, also, dass ich irgendwann gemerkt habe, und das war halt der Moment, sagen wir mal, zwischen Herbst 20 und dann eben Frühjahr 21, dass sozusagen keiner mehr darüber nachdenkt, wo wir damit hinwollen, dass aber natürlich die Verstetigung von Maßnahmen schon die Verformung der Demokratie ist. Ich habe das immer verglichen, dass wenn man zum Beispiel meinetwegen auf den Bergen so eine Gondel, Skigondel auf den Boden stellt, ja, und die 2 Jahre da unten stehen lässt, dann kann man die mit Sicherheit nicht mehr einhängen. Die hat sich verschoben einfach, ja. Also das weiß ja jeder, der ein bisschen technikaffin ist. Und so habe ich einfach das demokratische System immer verglichen, habe gesagt, je länger wir das sozusagen auf den Boden stellen, wie so eine Gondel, desto weniger kriegen wir das wieder eingerenkt, ja. Und auf einmal fing ich an, hinter diesem Zug hinterher zu laufen, immer mit diesem wait a minute, was machen wir da? Und aber trotzdem sozusagen nicht kognitiv oder bewusst, sondern eher wirklich intuitiv, ja. Und ich kriegte dann aber, und das ist vielleicht das Zweite in dem Zusammenhang interessant, natürlich klar, beziehungsweise umgekehrt, erst in dem Moment, wo ich das gemacht habe, kriegte ich klar, welchen Widerstand es auf einmal gibt oder welcher eisige Wind einem dann ins Gesicht wehte. Denn es ist ja so, nochmal Herdplatte, ne? Wer das nicht erfahren hat, der hat das ja eben nicht erfahren.
Ja, auf Twitter ist Ihnen ja sehr früh vorgeworfen worden, nach rechts abgerutscht zu sein. Was macht sowas mit Ihnen? Was macht dieser Widerstand? Was macht die heiße Herdplatte?
Also erstmal das Plakat, der Sinn von Politik ist frei, das habe ich im Februar 2021 dann tatsächlich auf dem Balkon gehängt. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich einen Freund hatte, also einen Bekannten eher, der seinen Job verloren hat.
Ja, der kommt im Buch auch vor.
Der ist auch Mitte, Ende 50, ja, und der stand wirklich vor dem Nix, ja. Also der war auf einmal raus aus der Wohnung, gekündigt. Natürlich hat es nicht funktioniert, dass irgendwie in Berlin Obdachlosenheim, wie auch immer, ja. Und ich hatte dem im November fast scherzhaft gesagt, bevor du unter der Brücke schläfst, kommst du zu mir. Und am 1. Januar 17 Uhr klingeln, stand vor der Tür, so. Und das war natürlich auch, also ich kriegte sozusagen, weil der dann bei mir im Sofa war, ein halbes Jahr, ja, also Januar bis Juli 2021, kriegte ich ja hautnah mit, was mit jemandem passiert, also war so.
Und das war so ein Künstler, der die versprochenen Mittel nicht bekommen hat.
Er hatte auch so ein Tonstudio, ja. Wie auch immer. Ne? Und ich will ja auch nichts relativieren. Ja, wir gucken natürlich auch auf die Corona-Toten und das ganze Leid auf den Intensivstationen, aber ich kriegte eben von dem anderen Leid auch eine Menge mit, ja, könnte ich noch mehr zu erzählen. Frauen natürlich, ich habe jede Menge Frauen im Bekanntenkreis, die mit diesem Homeschooling alle völlig am Rad gedreht haben, ja. Ein Bekannter von meinem Sohn, Depressionen, Balkon, Suizid, wie auch immer, ne? Also die Frage, wo schaut man hin, ja. Und in dem Moment hat der Jörg, der bei mir auf dem Sofa war, hat mir geholfen, dieses Plakat zu machen. Ne? Okay. Weil das musste ja 3 Meter mal 2 Meter irgendwie auf PDF und so. Das war ja ein bisschen aufwendig. Und dann habe ich tatsächlich mitbekommen, dass dieses Plakat wurde vielfach fotografiert. Ja, also auf einmal standen bei mir unterm Balkon.
Ja, Menschen haben gesucht nach Zeichen in solchen Städten, klar.
Ja, ja, genau. Ja. Das waren, als hätte man so wie bei den Indianern, ne? So Feuerzeichen mit der Decke über dem Feuer. Wie auch immer. Und in dem Moment, wo das passiert, ist ja irgendwie eine Bewegung, ja. Also ich gehe naiv in eine Diskussion, in wirklich bester Absicht zu sagen, wir müssen nochmal über ein paar Sachen reden. Man kriegt diesen Gegenwind. Weil man den Gegenwind bekommt, denkt man, was ist denn hier los? Weil der Gegenwind da ist, wird mir ja auch vorgeworfen, radikalisiert man sich, ja. Was müsste man mal drüber diskutieren, was das eigentlich heißt, sich radikalisieren. Also ich sage immer, jeder Winzer, der Reben hat oder Rosen schneidet, weiß, dass man die mal runterschneiden muss, damit die im September wieder blühen. Insofern ist ja Radikus zu den Wurzeln, heißt ja gerade, wie Hannah Arendt sagt, denn wir wissen, radikal ist immer nur das Gute, weil das Böse wuchert, ja. Und ich hatte das Gefühl, dieser Zug und diese ganzen Maßnahmen, das wuchert, also in diesem Hannah Arendtschen Sinn bin ich ja gerne radikal, ja. Zurück zu der Demokratie, wie wir sie kennen. Aber das bezeichnet tatsächlich diesen Moment der dialektischen Bewegung. Also man macht was, man kriegt Gegenwind. Weil man Gegenwind bekommt, fängt man an, noch mehr nachzudenken, was denn eigentlich passiert. Weil man noch mehr nachdenkt, forscht man noch mehr nach. Und das ist ja dann im Prinzip eine doppelgleisige Bewegung. Ja, und dann wurde tatsächlich der Aktivismus immer größer. Wir haben dann tatsächlich dieses Manifest gemacht, ja, im Freitag und der Welt. 40 Leute, die das unterschreiben. Wir müssen miteinander reden. Auch da zum Beispiel, ja. Also wir haben ja mehr angeschrieben als die 40 Leute. Will ja auch hier keine Namen nennen, aber wie oft wir zurückbekommen haben, du, das finde ich ganz toll, dieses Angebot zur Versöhnung, trage ich sofort mit, nur unterschreiben möchte ich nicht, ja. Da habe ich auch gesagt, aber wenn ihr das jetzt toll findet, warum unterschreibt ihr nicht, ja? Und also da auch diese Scheu von Leuten, eigentlich bin ich nicht dabei oder ich will es zumindest nicht laut sagen, das war dann auch schon merkwürdig. Und die nächste Schlaufe kam dann, als diese alles dichtmachen Aktion war. Und da hatte ich dann, das war aber Zufall, weil ich von der Aktion eigentlich gar nichts wusste, nur am Vortag natürlich das mitbekam, das war ja, konnte man ja auch nicht übersehen, aber dann kriegte ich das Interview im Deutschlandfunk, ja, am Tag danach. Und dann
am Freitag dann, das war ja Donnerstagabend, ist das veröffentlicht worden.
Ja,
Bild-Zeitung hat Donnerstagabend das groß gemacht und Freitag war dann die Medienhölle los.
Samstag hatte ich das Interview, okay. Samstagmorgen im Deutschlandfunk. Und dann habe ich das positiv konnotiert und habe gesagt, das ist doch eine coole Kunstaktion, die Kunst ist frei. Ja. Dann wurde mir gesagt, aber das ist doch schlecht. Da habe ich gesagt, auch schlechte Kunst ist auch frei. Ja. Und dann kriegte ich ja einfach nur am eigenen Leib das, worüber wir diskutieren, nämlich, dass es auf einmal 2 Öffentlichkeiten gab. Ja. Also ich kriegte genauso viele Komplimente wie Vorwürfe, übrigens auch in verschiedenen Foren. Während der Shitstorm auf Twitter tobte, füllte sich die E-Mail-Box mit Komplimenten zu dem Interview. Und die einzige Frage war nur noch, wo schaue ich hin? Ja, also schaut man jetzt auf Twitter oder und lässt sich von dem Shitstorm beeindrucken oder schaut man auf die andere Seite und denkt sich, boah, da gibt es so viele Leute, die einem schreiben, sie sprechen mir aus der Seele, machen sie weiter. Und auf einmal waren wir in getrennten Öffentlichkeitswelten und ab da fand ich, wurde es dann richtig problematisch.
Lesen Sie alles, was auf Twitter über Sie geschrieben wird?
Nein. Also das ist ja auch, danke für die Frage, ne? Aber das ist ja auch so eine Shitstorms ohne Ende. Interessanterweise habe ich gerade vor kurzem, vor ein paar Tagen vom Tagesspiegel genau die Frage geschickt bekommen, Frau Gero, bei Twitter wird so und so viel über Sie, warum wehren Sie sich nicht dagegen? Okay, ja. Und ich hatte tatsächlich, diese E-Mail ist jetzt ein paar Tage alt, weil ich gerade 372 unbeantwortete E-Mails in der E-Mail-Box habe, also war ich schon froh, dass ich diese E-Mail von vor ein paar Tagen gelesen habe. Und dann frage ich mich immer im ersten Lese, denke ich mir, was glauben die Leute, was ich mache? Ja, als wenn ich morgens aufwache und als erstes auf Twitter gucke.
Das machen manche Menschen, vor allen Dingen die Medienmenschen machen das, Politiker machen das.
Ja, also ich auf jeden Fall nicht, ja. Meistens vergesse ich Twitter, ja, oder denke erst wieder dran, wenn ich einen Artikel finde, den ich wieder selber tweeten möchte. Mhm. Und dann sehe ich, ach so, okay, ach so, ja, das ist gelaufen. Und bin dann meistens natürlich ganz irritiert, wenn ich dann sehe, oh, was ist denn da alles passiert? Aber diese Vorstellung, dass man sozusagen von morgens bis abends mit diesem Handy und Twitter irgendwie rumläuft, also das ist auch so surreal irgendwo. Und dann sind wir ja vielleicht auch gleich schon bei dieser, können wir hier mitverhandeln, ja, aber als dann letztes Jahr im August diese wirklich gezielte Rufmordkampagne gegen mich gestartet wurde, ja, und ich dann gesehen habe, wie auf Twitter ein Sumpf an Schmäh über mich entstanden ist.
Man muss zur Erklärung sagen, da gab es halt Videos, wo gegen sie Stimmung gemacht wurde. Auf Twitter wurde das unterstützt. Es gab dann einen langen Text im Spiegel, der das, glaube ich, eher ausgewogen behandelt hat. Also zumindest besser als die Artikel, die ich bekommen habe in Leitmedien. War ich also ganz neidisch auch, dass sie so einen doch eher ausgewogenen Versuch bekommen haben, wo diese ganze Kampagne nochmal zusammengefasst wurde. Aber es ist schlimm, natürlich diese Art von Gegenwind zu bekommen, weil den man gar nicht mehr als Gegenwind bezeichnen kann.
Bin ich dabei. Also zumal das anonymisierte IP-Adressen waren, diese meisten Tweets dann irgendwie um 3 Uhr nachts abgesendet werden. Und man ist da wirklich, was will man da machen? Ja, also das ist ja müßig, dagegen irgendwie ankommen zu wollen. Deswegen habe ich ja diese ganzen Social-Media-Accounts deaktiviert mit Dienstbeginn. Ich habe eine neue Stelle angetreten an der Universität Bonn zum 1. September und habe deswegen gesagt, ich mache diese Accounts jetzt erstmal alle zu, auch um eine gewisse Neutralität in dieser Diskussion zu haben. Und dann kam in der Tat der Spiegelartikel am 27. September. Ich fand den auch als Porträt ausgewogen, ja. Das ist ja sowieso auch dann wiederum interessant, ne? Also man wollte ja mit so einem Porträt, warum spricht man so viele Zeitstunden mit so einem Journalisten? Weil man denkt, auch da kann man dann in den Spiegel so eine Debatte über das Zeitgeschehen, was machen wir hier, lancieren, ja? Und am Ende kam dann irgendwie nur bei raus, 3 Seiten im Spiegel ist doch toll, ja? Also die meisten haben mir dann geschrieben, 3 Seiten im Spiegel ist doch toll. Ja. Dann habe ich gesagt, ja und? Habt ihr irgendwie was verstanden, was ich an Argumenten machen wollte, ja? Also es war auch ziemlich obskur, aber bleiben wir nochmal bei Twitter. Als das alles im August da passierte und ich wirklich teilweise fassungslos war vor diesem Schmäh, da war ich im Umzug. Ja, also da habe ich gedübelt und Kisten ausgepackt, ja. Und allein die Vorstellung, dass man zwischen den Umzugskisten noch mal eben auf Twitter nachguckt, wo denn jetzt gerade der Schmäh steht und ob ich jetzt da noch mal gegen twittere, das ist so absurd, dass man tatsächlich noch mal ganz grundsätzlich über dieses Medium und was da passiert, also jetzt Twitter im Besonderen, was da passiert, reden müsste. Ja, aber
ja, ich halte das ja mittlerweile für den Generalchefredakteur der Medien, weil alle Medienmenschen schauen, was auf Twitter passiert, sie schauen, welche Themen dort trenden, schauen die gültige Moral an und nehmen das dann letztlich als Leitlinie für ihre Arbeit. Was auf Twitter funktioniert, was auf Twitter viral geht, was auf Twitter gutiert wird, finden wir am nächsten Tag in den gedruckten Zeitungen.
Ja, ist wahrscheinlich echt bedenklich. Ja, also und vor allen Dingen, wenn man jetzt auch die Erfahrung macht, wie sozusagen die also was dann schon auch aussortiert wird, ne? Also ohne, dass da irgendein Gericht entscheidet, ob man jetzt irgendwas gesagt hätte, was die rechtliche Ordnung verletzt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen einen Aufruf gegen die allgemeine Impfpflicht getwittert. Ja, der wurde gleich kassiert. Also es
von Twitter kassiert, ja.
Es wird dann gleich gemeldet, ja. Und dann frage ich mich schon, also wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, 50 Petitionen im Deutschen Bundestag gegen die allgemeine Impfpflicht, die am 17. März entschieden werden soll. Und dann twittert man einen Link zu einer dieser Petitionen und dann wird das von Twitter kassiert. Dann denke ich mir, was soll das jetzt bitte schön?
Ja, das ist letztlich ein doppeltes Problem. Wir haben einmal diese Trusted News Initiative, wo die Digitalkonzerne dabei sind, wo die großen Nachrichtenagenturen drin sind, wo die großen Tageszeitungen wie Washington Post drin sind, wo letztlich festgelegt wird, was Trusted News ist und was nicht. Zum Beispiel keine in Anführungsstrichen Fehlinformationen zur Impfung verbreiten. Und wir haben dann ein ganz spezielles Publikum, vor allen Dingen in Deutschland auf Twitter. Da sind ja nicht die einfachen Menschen drin. Da ist nicht der Tankwart drin, da ist nicht die Busfahrerin drin, da ist nicht die Bäckereiverkäuferin drin. Also ein ganz bestimmtes Milieu produziert da eine Stimmung, die sich dann in den Leitmedien wiederfindet und andere Positionen, andere Perspektiven auf die Realität verschwinden, weil die eben nicht auf Twitter vorkommen. Wenn ich den Tag mit meinen Händen arbeite, habe ich keine Zeit, auf Twitter irgendwie Trends zu setzen, indem ich bestimmte Dinge permanent retweete, like und so weiter.
Selbst wenn man Klassen vorbereitet und Sommersemester am Start hat, hat man nicht immer unbedingt Zeit, auf Twitter zu sein. Ja, also, aber ich bin dabei. 2% der Deutschen sind offensichtlich auf Twitter. Ich bin kein Medienexperte wie Sie. Und dann ist schon die Frage, in welcher Form das irgendwie repräsentativ ist. Ne? Aber worum es in diesem Buch, in diesem ersten Kapitel ja geht, ist nochmal diese Herdplatte. Ja, dieses unbedingte Empfinden, dass man mit einer Naivität, die man ja sozusagen aus 40 Jahre bundesrepublikanischem Leben und wie das früher so war und wie man sozusagen unbedarft mit den Händen in die Hosentasche in irgendeine Debatte zu Europa geht und man das Gefühl hatte, man kann ja immer irgendwie alles sagen und selbst wenn man ein Argument verliert oder es Streit gibt, dann oder konnte man immer noch, das habe ich nicht so gemeint, du weißt doch, wie ich es meine, wie auch immer, ja, und das dass da sich irgendwas fundamental verschoben hat. Ja, wir müssten jetzt mal über die Kybernetik des Internets nachdenken, wie der Algorithmus funktioniert und so weiter. Das machen ja Medienwissenschaftler, das wollen wir hier vielleicht gar nicht machen. Aber dieses Buch ist ja geschrieben worden, weil diese Wand aus Schweigen, diese Wand aus Konformitätsdruck, diese Wand aus, wir machen hier etwas, was ich persönlich intuitiv nicht gut fand, ja, Corona-Maßnahmen übertrieben verhältnismäßig, und diese geballte Wand aus einer doch sehr normierten Diskussion, gegen die man fast nicht mehr ankam, das hat mich wirklich, weil ich es ja gemacht habe, also ich bin ja sozusagen gegen diese Wand gerannt, ja. Und das Interessante ist nochmal Herdplatte, wer nicht gegen die Wand gerannt ist, hat die ja nie gesehen, ja. Also ich muss da ja gar nicht weit gucken. Ich habe ja in meiner eigenen Familie oder im Bekanntenkreis Leute, die eben nicht wie ich, und das sind auch Funktionseliten, ja, das sind auch irgendwelche Leute, die in Banken oder sonst wo arbeiten, aber die eben nicht an dieser öffentlichen Front der Diskussion sind. Und die haben das ja nicht bemerkt. Insofern ist ja schon das Erste, was man diskutieren müsste, wie man überhaupt einen großen Teil der Bevölkerung davon überzeugen könnte oder ihm klar machen könnte, dass das so war, wenn sie es nicht erfahren haben.
Ja, nee, in dem Buch wird ja von einer Tabuzone gesprochen, die es gibt zwischen den Leitmedien und alternativen Medien. Und sie nehmen sich vor, in diesem Buch diese Tabuzone zu durchbrechen, die Informationen von hier nach da zu bringen. Frage für mich, woher nehmen Sie die Hoffnung, dass das ausgerechnet jetzt gelingen könnte, nach mehr als 2 Jahren Gesprächsverweigerung, Ausschluss von Gegenstimmen?
Ja, also erstmal möchte ich schon mit einer gewissen Dankbarkeit auch argumentieren. Ja, also wenn ich eben gesagt habe, das war so naives Vorpreschen dieser Diskussion, um dann zu merken, ich radikalisiere mich in der Definition wie eben gehabt. Ja, und auf einmal bin ich selber in einem nicht mehr leitmedialen Raum. Also dieses Gefühl, ich kann die FAZ nicht mehr lesen, ich kann die Süddeutsche nicht mehr lesen, ich kann die Zeit nicht mehr lesen. Wo sind denn eigentlich die Informationen? Und auf einmal entdeckt man einen medialen Raum, den ich vorher zwar irgendwo kannte, ja, ich Telepolis, Nachdenkseiten, das war schon alles irgendwie mal bei mir, aber noch nicht sozusagen als täglicher Reflex. Mhm. Ja. Und auf einmal wurde das aber der tägliche Reflex so. Und dann habe ich ja tatsächlich die letzten Monate wirklich wie so eine Grätsche verbracht, dass ich mir immer vorgenommen habe und bis heute vorgenommen habe oder mache, mit dem einen Bein da, mit dem anderen Bein da. Ja, das eine nicht verlieren, das andere dazunehmen. Was für mich auch, wenn ich jetzt mal an die alte Bundesrepublik denke, bester Medienpluralismus ist, nämlich, dass ich entscheide, was ich lese. Ja, dass mir niemand vorsagen muss, oh, das ist aber pfui, das darfst du nicht lesen. Sondern ich entscheide, ist das pfui oder nicht? Finde ich das gut? Finde ich das plausibel? Und wenn ja, bis zu welchem Grad finde ich das plausibel? Also jedenfalls, dass ich mal alles lesen darf. Ja, weil ich selber ja als mündige Bürgerin sagen kann, ey, das ist aber jetzt mal überzogen mit irgendwelchen Chips durch die Impfung und so. Aber eben sagen kann, ach, dieser Artikel mit Impffolgen, das nehme ich jetzt mal mit, ja, so. Und in dem Moment, wo ich dann bemerken musste, dass das nicht mehr möglich war, ja, also dass wir natürlich Nachzensur hatten, also dass bestimmte Sachen wirklich, ich sag ja, gekercht wurden, ja, und wir auf einmal Korrektiv hatten, Faktenchecker, überhaupt der Begriff Faktenchecker, ja, wo ich gedacht habe, wie kommen wir denn dazu, das ist ja mein erstes Kapitel, wie kommen wir denn dazu, im Jahr 2022 eine Wahrheit zu erfinden und auch noch in einer Demokratie, ja, wo wir wissen, dass wir in einer Demokratie bestimmte Meinungen verhandeln, aber doch keine Wahrheiten haben, ja.
Bestenfalls gehen wir auf den Weg zur Wahrheit,
das ist immer, genau, ja. Genau, ich nenne das ja dann auch, war ja fast so wie beim Wächterrat im Iran, ja, dass sozusagen Khomeini und der Wächterrat schon wissen, was die Wahrheit ist und was man lesen soll und was nicht, ja. Ja,
die Partei hat auch immer recht.
Aber ich meine, früher hat man auch den Bayern-Kurier gelesen und gesagt, also das wollen wir jetzt nicht als objektiv bezeichnen, ja, und trotzdem habe ich den manchmal gelesen, ja, und habe mir gedacht, okay, wie ist denn die CSU so drauf, ja, weil man ja weiß, das ist der Bayern-Kurier, also glaube ich da halt 80% nicht von, aber ich kann ja wahrnehmen,
Aber so ein Spagat ist natürlich gefährlich. Man weiß, ich als alter Turner, je älter man wird, umso schwerer wird der Spagat.
Ja, aber ich mache echt viel Yoga. Das muss ich jetzt mal ins Feld führen. Ja,
ich habe es gelesen. Jeden Tag einen Kopfstand.
Jeden Tag nicht mehr. Also ich arbeite echt viel in letzter Zeit, aber ja, bis vor kurzem, ja, ich würde mal sagen, so 3-4 Yoga-Klassen und tatsächlich, also da bin ich ein bisschen stolz drauf.
Okay, ja. Dann ist der Spagat möglich.
Ja, ja, ich kann Spagat und in beide Richtungen, ja. Und das erfordert Flexibilität, ja. Und das würde ich tatsächlich auch nach vorne argumentieren, dass Yoga hilft mir, ne? Also über den Körper, dass der Körper gestaltet den Geist, das sagen ja die Yogis, ja. Und insofern habe ich mir wahrscheinlich durch das Yoga eine bestimmte Flexibilität bewahrt und deswegen tatsächlich mit relativer intellektueller Neugierde sehr absichtsvoll versucht, in beiden Diskussionsräumen einen Fuß zu haben.
So. Das war jetzt der Punkt Dankbarkeit. Es wird noch nicht beantwortet, die Frage, woher die Hoffnung kommt, dass jetzt nach 2 Jahren Diskursverhärtung plötzlich Dinge anders werden, unter anderem, weil es dieses Buch gibt.
Nicht nur, weil es dieses Buch gibt. Nein, nein. Also die Diskursschmelze hat, glaube ich, so um Weihnachten eingesetzt. Ja, also wir haben ja gesehen, dass sozusagen, um das jetzt mal positiv zu konnotieren, ja, also erstmal bin ich tatsächlich dankbar, dass ich in diesem leitmedialen Raum bleiben durfte, obwohl man als rechts konnotiert war und so weiter. Das war ja nicht gegeben. Und dann konnte man ja sehen, ich sag mal, ich würde es so um Weihnachten herum nähen. Ja, dass also sozusagen der alternative Medienraum, es wurde ja wahnsinnig viel gearbeitet, ja, an diesem Corona-Thema. Es gab kritische Ärzte, es gab kritische Juristinnen, es gab haufenweise kritische Leute, die alle sozusagen an ihrem Platz, Kinderärzte, wer auch immer.
Christen stehen auf mittlerweile.
Christen stehen auf, Studenten stehen auf, was auch immer. Jedenfalls, es gab immer mehr Gruppen, aber vor allen Dingen immer mehr Argumente und immer bessere Argumente. Ja, es war ja irgendwann mal klar, die Herdenimmunität funktioniert nicht. Es war irgendwann mal klar, die Geboosterten sind zuhauf auf den Kliniken. Der Divi-Skandal, die Bettengeschichte stimmt nicht. Die Zahlen sind ein bisschen problematisch. Und das wurde alles aufbereitet, ja, die Impffolgen. Und in dem Moment, wo immer mehr aufbereitet wurde, und zwar so, dass man sich sozusagen den Argumenten nicht mehr entgegenstellen konnte, ist ja in diesem alternativen medialen Raum was passiert. Und das ist ganz wichtig, ja, weil wir haben ja lange Zeit, also ich würde mal sagen, kurz vor Weihnachten 2021 war ja eigentlich, die Leitmedien haben die Wahrheit und kontrollieren auch noch die Wahrheit mit Faktencheckern. Und in dem anderen Raum sind die Fake News und die Verschwörung und so weiter. Und was haben wir da gemacht? Wir haben zentral eigentlich Habermas missachtet, ja, herrschaftsfreier Diskurs, der da lautet, man muss Sprecher und Argument trennen. Also man muss das Medium und das Argument trennen, ja. Und es kann aus dem richtigen Medium das Falsche kommen und aus dem falschen Medium das Richtige, ja. So, die Meinungspluralität würde das zulassen. Wir lesen alle Medien, aber es gibt nicht die richtigen Medien und so. In dem Moment, wo ab einem bestimmten Moment die Argumente im leitmedialen Raum so raumgreifend wurden, ja, weil man ihnen nicht mehr widersprechen konnte, also dem Argument nicht mehr widersprechen konnte, wurde, glaube ich, das Argument, weil das von da ist, ist das Pfui, das wurde weggebürstet, ja. Und insofern habe ich das Gefühl, dass wir gerade so seit 3 Monaten in einer Diskussion sind, wo jetzt eben auch viel mehr Kritik, ja, in den Leitmedien ist, ja, über Impffolgen, über alles Mögliche. Und das ist diese Synthetisierung, wo ich sage, vielleicht kommen diese beiden Räume ja wieder zusammen, ja. Also, dass wir wieder in so einen Meinungspluralismus kommen. Also, dass die legitime Kritik an dem, was wir machen, wieder sozusagen geäußert werden kann, ohne dass sie in alternative Medien muss und dadurch zur Systemkritik muss. Mhm. Ja, dass zur Systemkritik wird. Das war ja mein zentraler Punkt. Und jetzt habe ich schon den Eindruck, wenn wir uns jetzt mal ganz konkret angucken, wir sitzen hier heute ist der 10. März, in 7 Tagen haben wir die Abstimmung im Bundestag, wir haben 272 Abgeordnete, das ist noch keine Mehrheit, die politische Lage ist eher fragilisiert, ja, also man weiß gar nicht genau, was da passieren wird in einer Woche. Wir haben ja gestern von dieser Gruppe 7 Argumente diese 69 Seiten sozusagen in die Öffentlichkeit gebracht.
Wissenschaftliche Argumente gegen eine Impfpflicht.
Gruppe von 80 Wissenschaftlern, tutti completi, also sozusagen von Theologen bis zu Virologen mit juristischen, ethischen, politikwissenschaftlichen, virologischen, medizinischen Argumenten, warum die Impfpflicht verfassungswidrig ist. Das ist gestern ganz gut angenommen worden von der Presse. Das heißt, ich habe gerade das Gefühl, dass wir, wenn man so in der Musikszene, würde man sagen, dass irgendwie so eine Underground-Band gerade in die Charts kommt, ja? Also, dass das so der Moment ist, ja? Und insofern...
Ich muss wieder in die Charts gucken. Ich habe das vor einer Weile aufgegeben, mich in den Untergrund begeben. Die Corona-Politik hat, so schreiben Sie das in dem Buch, die Demokratie in Europa an einen Kipppunkt gebracht. Kipppunkt an einen Punkt, von dem es sehr schnell in Richtung Diktatur gehen könne. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Sie von Demokratie sprechen können?
Schon, wir müssen trotzdem nochmal sagen, ne? Die Jazzkeller waren früher immer da, wo es abging, ne? Also die Underground-Jazzkeller, ja. Und wenn wir das mit dieser Diskussion vergleichen und sagen, die alternativen Medien sind vielleicht die Jazzkeller, ja, dann gibt es ja Hoffnung, dass da wieder was zusammenkommt.
Ne? Das ist eine gute Metapher.
Ja, und jetzt zu der Frage Demokratie. Ja, also was müsste passieren? Also erstmal...
Wir haben ja schon mehrmals über Demokratie gesprochen, gab an meinen mehreren Punkten, ist dieser Begriff gefallen. Mich interessiert, was muss erfüllt sein, damit wir sagen können, das ist eine Demokratie?
of the people, by the people, for the people. Ja, die klassische Diskussion, aber jetzt mit Blick auf Corona, das sage ich auch in meinem ersten Teil. Also was sind denn sozusagen die Momente, wo wir demokratische Elemente verloren haben? Ja, und da sage ich als erstes mal, also wir sind ganz stark in Exekutivpolitik abgerutscht. Ja, wir hatten diesen Ministerpräsidentenrunde, die ja noch nicht mal ein Verfassungsorgan ist. Wir hatten zumindest zu Beginn eine ganz starke Entparlamentarisierung. Das sind ja schon mal zwei ganz massive Geschichten. Wir hatten eine de facto Aushebelung der Gewaltenteilung. Wenn wir sagen, die Judikative, also die Gerichtsbarkeit müssen wir dazu nehmen, das schreibe ich auch, dass wir über die sehr evasiven Klauseln des Infektionsschutzgesetzes, die so ein bisschen so wie Weichteile waren, ja, da konnte man keine Klage griffig machen. Und das hat ja dazu geführt, dass ganz viele Klagen von auf Verwaltungsgerichtsebene abgelehnt werden konnten, eigentlich nur mit dem Hinweis auf die potenzielle Bedrohung, aber nicht auf den konkreten Fall. Das war schon so eine Enthebelung oder Auskernung von Gerichtsbarkeit. Das wäre der dritte Punkt, ja, wo man sagen kann, das ist einfach nicht so, wie wir das Grundgesetz konzipiert haben. Wir haben Umdeutungen gehabt von Artikeln, ja, also Umdeutung Artikel 1, die Würde, ist ja die Frage, ob die nicht angetastet wurde, wenn wir Großeltern verbieten, ihre Eltern zu sehen, ihre Enkel zu sehen. Wir hatten Umdeutung von Artikel 2, dass auf einmal das Recht auf nichtstaatliche Übergriffigkeit, ja, also der Staat darf nicht auf den Körper übergreifen, fast umgedeutet wurde in ein Recht darauf, nicht angesteckt zu werden. Das wäre der vierte Punkt, wo ich sage, dass wir an den Grundfesten unserer bundesrepublikanischen Demokratie gerüttelt haben. Und dann eben, dass wir in Teil- oder Subsystemen, also sagen wir mal die Gerichtsbarkeit oder eben auch die Medien, vierte Gewalt im Staat, dass die eigentlich versagt haben, ja, weil sie eben nicht ihrer Rolle der kritischen Durchleuchtung von Regierungspositionen nachgekommen sind, was ihre Aufgabe ist, sondern eigentlich regierungsamtliche Verstärker waren von Maßnahmen. Ja. Und diese 4, 5 Punkte würde ich mal ins Feld führen. Dazu das Verbot von Versammlungen, ja, ganz zentral, wobei man sehr zu Beginn schon festgestellt hat von den Virologen, dass draußen fast keine Ansteckungs- oder praktisch keine Ansteckungsgefahr besteht. Das heißt, da ist ja schon mal die Frage, ob dieses Versammlungsverbot und wenn ja mit Maske, haben ja dann die meisten auch Masken getragen, warum das dann trotzdem zu Beginn ausgehebelt wurde. Also ich finde, da ist schon ganz, ganz viel gesäbelt worden an dem, wie wir unser demokratisches System eigentlich verstehen.
Was antworten Sie jemandem wie Sheldon Wollin, der schon in den Nullerjahren Diagnose für die USA geschrieben hat, dass Demokratie nur noch eine rhetorische Funktion sei in einem zunehmend korrupten politischen System, das eigentlich von einer großen Koalition von Konzernen und Staat bestimmt wird?
Ja, tolles Buch, ne? Umgekehrter Totalitarismus, jetzt ja, gerade auf dem im gleichen Verlag Westend, genau, ja. Freue mich auch sehr. Ja, was antworte ich ihm? Also in der Tat, ich würde mal sagen, die Debatte ist alt. Ja, ich bin ja auch Politikwissenschaftlerin. Wenn Sie in die Literatur der 90er Jahre gehen, dann ist das bei Richard Rorty. Ja, also dass der Liberalismus sich sozusagen selber ins Abseits befördert. Sie haben es bei Rancière. Ja, Sie haben diese simulative Demokratie, den Topos der simulativen Demokratie, eigentlich, sage ich mal, seit Mitte der 90er Jahre, auch bei Luc Voltanski, bei
Postdemokratie,
Ingolf von Blüdorn.
Ja, so, das ist die simulative Demokratie.
Das ist die simulative, das Blüdorn-Buch ist von 2015, aber sozusagen das, der ganze Topos der neoliberalen Agenda, der eine Unterspülung von zentraldemokratischen Positionen bewirkt und der dazu führt, dass sozusagen Kritik neutralisiert wird. Ja? Also, dass die neoliberale Agenda inklusive Werbung, inklusive ihrer Mechanismen, die sehr stark natürlich psychologische Mechanismen sind, ja, es wird halt angespielt auf das Individuum, sie wollen dies, Karriere und so weiter und dann werden die Leute mitgenommen in Erzählungen, also dass man auch aus der Konfrontation rechts, links herausgeht, ja, weil man die Leute mitnimmt und sagt, wir wollen doch jetzt alle ökologische Agenda und so weiter, also man geht weg von einer politischen Konfrontationskultur, die wir vielleicht bis, sagen wir mal, die 80er Jahre noch hatten, in eine Sachthemenkultur, wir wollen jetzt alle Ökologie und so weiter, dann wird umgesteuert von dem Begriff Government, Regierung, ja, wo sich dann die Linken und die Rechten um die Regierung gestritten haben, auf Governance, das wollen dann Rechte und Linke zusammen, also beide wollen das. Das bezeichnet ja Rorty als die Huckepack-Geschichte, ja, also das sozusagen Bleiben wir da mal kurz, aber die ökonomisch-liberalen Eliten natürlich immer Welthandel, WTO und so wollten, ja, und dann aber in Kauf nehmen müssen, dass wenn man die Märkte öffnet, dann öffnen sich auch die Gesellschaften. Ne? Dann kriegt man halt Migration und was auch immer, Transgender-Debatten, ja, weil dann die so. Während die Linke möchte die geschlossenen Märkte haben, ja, aber gerne die Offenheit in der Gesellschaft, ja. Und der Rorty sagt ja, nee, das funktioniert nicht, ja. Der eine Liberalismus bedingt den anderen. Das heißt, es kommt immer Huckepack, ja, und daraus entsteht immer mehr Liberalismus, ja. Und in dem Moment, wo das dann passiert ist, kommt halt die simulative Demokratie, die dann die Kritik daran neutralisieren muss. Insofern ist der Topos alt, 25 Jahre eigentlich. 95 fing das so an mit Rancière, mit vielen anderen. Und aber wie bei vielen akademischen Debatten gibt's halt den Punkt, wo so eine akademische Debatte so betrieben wird, und das liest man schon, halt so Suhrkamp-Bücher, ne? Die haben dann eine Auflage von 5.000 oder 8.000 Leuten und ein paar Studierende, aber irgendwann macht's so Klick. Ja, und die Frage ist, ob wir jetzt in so einem Moment sind, wo dieser Topos der simulativen Demokratie, den ich ja auch in Teil 3 versuche zu analysieren, wo das jetzt sozusagen so sichtbar wird, ja, dass eben größere oder breitere Bevölkerungsschichten das sehen können, dass das ein Mechanismus ist. Also der doppelte Mechanismus: Neutralisierung der Kritik, raus aus dem Rechts-Links-Schema und trotzdem simulative Demokratie. Um das mal ganz konkret zu machen, wir haben ja jetzt auch auf europäischer Ebene diese Zukunftskonferenz. Es werden ja mit großem Aufwand gerade 300.000 Bürgerinnen und Bürger zu Europa interviewt. Was möchtet ihr von Europa? Was sind eure Wünsche und so? Großer Aufwand, große Moderation, zufällige Selektion, wer darf dahin und so. Also die Kommission, das zu sagen, gibt sich Riesenmühe. Da ist ein Energie- und ein Zeitaufwand drin, ohne Ende. Ja, aber natürlich hat man am Ende, wenn man jetzt so langsam, die Zukunftskonferenz hat schon stattgefunden, man kann sich diese Citizens Assemblies alle im Internet angucken.
Das gibt's ja im Kleinen, auch in vielen Bereichen.
Genau, Bürgerversammlung zu Klima.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sowas gemacht, hat eben die Bürger aufgefordert, irgendwie Vorschläge zu machen, Kritik zu üben. Was gibt's im kommunalen Bereich?
Die Tendenz von Parteien, Urabstimmung zu machen, hat man ja auch nicht vorher gemacht, ne? Dass jetzt jede Kandidatenwahl sozusagen ein Volkssport wird, ja, also wo die Parteien mobilisieren und dann Rallyes machen müssen für eine Kandidatenauswahl zur Spitzenkandidatur der CDU oder so. Also Topos, Partizipation, Mitsprache, ja. Also eine ganz klare Verschiebung von einer Demokratie, die auf Institution und Hierarchie eigentlich aufgebaut war, auch auf Führung, Macht und Autorität, hin zu einer partizipativen, nennt man das, oder diskursiven Demokratieform, Mitsprache, Einbeziehung, ja. Und natürlich klingt das erstmal gut, ja, aber jeder möchte mitmachen, partizipieren. Ist ja auch ein alter Topos, ja, ganz egal, Französische Revolution, Bolschewiken, Kommune Paris 1871, ja. Der Punkt ist halt nur, ob wir, und das ist ja sozusagen die Kritik der Theorie der simulativen Demokratie, ob man dadurch, Frage, ob man dadurch Mitsprache ersetzt durch, oder umgekehrt, ob man dadurch reale soziale Errungenschaften ersetzt durch Mitsprache. Das heißt, wichtig ist dann nicht mehr, was dabei rauskommt. Kriegst du mehr Geld, haben wir weniger Inflation, geht's den Bürgern besser, ja? Sondern wichtig ist nur, ich durfte mitreden, ja? Und das wäre dann so die Theorie der simulativen Demokratie, der Sand, den man in die Augen streut, ja? Ich lass dich doch mitreden, du kannst alles mitentscheiden, ja? Aber im Grunde ist das dann sozusagen ein Instrument zur Neutralisierung von Kritik. Weil du mitentschieden hast, kannst du jetzt aber auch nicht mehr kritisieren. Aber am Ende ist aus dieser Beratungsform auch nicht viel Konkretes für dich geworden.
Ja, ja? Klar, die Diagnose von Sheldon Wollin ist ja noch viel härter. Der sagt, der spricht ja eher von Demobilisierung und von Antidemokratie, weil er davon ausgeht, dass die allermeisten so abhängig sind, so beschäftigt sind mit ihrer Alltagsorganisation, dass sie gar keine Zeit mehr für diese partizipativen Prozesse haben. Und er meint ja, dass Demokratie nur noch ein Markenname wäre für ein Produkt, was man zu Hause ganz gut kontrollieren kann. Okay, man kann solche Konferenzen machen, man kann Bürgerbeteiligung organisieren, dann aber die Entscheidungen trotzdem eher in der Exekutive treffen. Und im Ausland kann man mit diesem Markenprodukt Demokratie Dinge durchsetzen, die eher wirtschaftlich interessant sind, die dann wieder für diese Koalition von Staat und Großkonzernen interessant wären. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so ein politikwissenschaftliches Oberseminar abgleiten.
Aber, und mal im Buch bleiben, ja, aber wir sind aber ja nur, nicht
im dritten. Eine kurze Antwort auf diese Frage.
Ja, wir sind ja im dritten Kapitel, weil das führt ja aus, ja, also Democracy Promotion, Amerikaner und so. Aber da, in der Tat, und da gibt es schon einiges auch in dem Buch, vor allen Dingen Kapitel 3, ist halt die Frage, wer hat überhaupt Zeit für diese partizipativen Formate? Sicherlich nicht das untere Fünftel, ja, die irgendwie, ob sie Pizzabäcker sind oder was auch immer, einfach nur schuften und das Letzte, was die wollen, ist um 19 Uhr noch in einem Zoom zu sitzen mit irgendeiner Bürgerkonferenz. Insofern, und das hat ja auch die Empirie, also die politikwissenschaftliche Empirie hat ja auch sozusagen herausgefunden, dass das untere Fünftel, obwohl wir ja jetzt vorgeben, oh, dann sind alle dabei, wir machen jetzt sozusagen die Bürgerbefragung, aber letztendlich fallen die ich sag mal, nicht gebildeten oder formal nicht gebildeten Eliten raus, ja, also die Handwerker, die haben da keinen Zugang. Das heißt, wir finden eine soziale Verfestigung von meritokratischen Eliten auch in diesen partizipativen Strukturen. Diejenigen, die das machen, ist das obere Fünftel, Drittel, wer auch immer, ja, die dann sozusagen ihre Agenten durchsetzen, aber auch noch für sich beanspruchen können, wir haben doch alle gefragt, ja, aber de facto ist das untere Fünftel draußen. Und insofern ist es ja problematisch, weil es im Grunde meritokratische Strukturen, die wir im Parlamentarismus ja eigentlich jetzt langsam entdecken und anklagen, wer sitzt im Parlament, ja, also wir diskutieren sehr viel über mehr Frauen oder mehr Transgender-Leute im Parlament, aber die einzig, also die größte Gruppe der Unterrepräsentierten sind diejenigen ohne Abitur. Ja? Ja. Das sind in Deutschland 60%, aber im Parlament keine 2%. Ja? Davon redet aber keiner, sondern wir reden über mehr Frauen. Wir vergessen dann natürlich, dass wenn eine Frau ins Parlament kommt, ist das sicherlich eine kluge Rechtsanwältin, die einen männlichen Rechtsanwalt ersetzt, ja, aber sicherlich nicht die Lidl-Verkäuferin und so weiter und so weiter. Das heißt, auch hier ist die Form, also der Fokus auf die diskursive Demokratie eigentlich ein guter Trick zur Neutralisierung von Kritik, nämlich auf das Nicht-mehr-Schauen auf das Eigentliche, die extreme soziale Diskrepanz, die wir als Spannungsfeld in unseren repräsentativen Demokratien haben, aber eben auch als Spannungsfeld in diesen neuen diskursiven Formen. Letzter Satz dazu. Wollin hat natürlich völlig recht, ja. Also das hat eine super selbststabilisierende Funktion dieser meritokratischen Eliten. Darüber ist auch viel geschrieben worden, übrigens in Frankreich mehr. Ne? La Meritokratie ist in der französischen Politikwissenschaft noch mal mehr Topos als hier. Und das muss durchleuchtet werden. Das Interessante darin ist, dass Wollin ja auch sagt, das Ganze passiert eigentlich wie bei Adam Smith so als unsichtbare Hand. Ja? Also es steht ja keiner da, der auf Knöpfe drückt und sagt, ihr müsst jetzt so und so und so. Es sind halt Diskurse, weil die schick sind, machen alle mit, weil jeder in seinem Tagesalltag denkt, ach, das macht man jetzt so, mache ich da auch mit. Und dann stabilisieren sich diese Dinge, dass sozusagen, wenn man es kritisieren wollte, so wie wir jetzt das tun, man noch nicht mal den Adressaten der Kritik findet, ja, weil es ist halt so eine unsichtbare Hand eines Geschehens, dass man eigentlich nicht zuordnen kann. Ja?
Ein bisschen benennt er die Hand auch in dem Buch. Man, das ist stark US-lastig. Er erzählt zum Beispiel über die Lehren, die Eliten aus dem Vietnamkrieg gezogen haben. Dort hat man gesehen, dass man Universitäten neutralisieren muss, weil das ein wichtiger Hort des Protestes war und dass man verhindern muss, dass Demonstrationen gegen Kriege auch in die Leitmedien kommen. Hat man im Vietnamkrieg nicht geschafft, im Irakkrieg 2003 dann schon. Gab es auch große Demos in Washington, die sind entweder ignoriert worden oder in eine bestimmte Ecke gerückt worden, sodass sie nicht mehr politisch relevant wurden. Sie haben vorhin schon über das Versagen der Institutionen gesprochen in Sachen Corona-Krise. Im Buch geht es um Justiz, Medien, Universitäten. Sie fragen hier immer wieder, wie konnte das passieren, dass uns diese Institutionen enttäuscht haben? Haben Sie inzwischen eine Antwort? Wie konnte das passieren?
Ja, Sie haben einen Teil der Antwort selber gegeben. Ne? Also was konnte man bei Vietnam noch machen? Das ist ja interessant, ja, dass der Protest über die Straße an den Universitäten gelandet ist, bei Irak schon nicht mehr, auch Chomsky irgendwie kritisch, aber ja, also es war alles sublimiert da schon. Und was ist die Antwort? Also die Antwort ist das Scoring, internationale Scoring der Universitäten, ja, also dass wir jetzt Ranking-Prozesse haben. Die andere Antwort ist der Bologna-Prozess, also eine eindeutige Verflachung des universitären Lebens, das was sozusagen von wem ist das Buch jetzt nochmal Zeit der Theorie, ja, für, über 68, 69, also wie die Leute da auf den Treppenstufen Adorno und was immer Mao gelesen haben, ja, mir fällt der Autor jetzt nicht ein, aber es heißt, glaube ich, Zeit der Sommer der Theorie, ja, großartiges Buch. Das ist ja heute nicht mehr möglich, ja. Heute machen wir PDFs und PowerPoint und
es wird geklagt, dass zu wenig draufsteht, weil man nicht genug lernen kann für
die
Klausuren.
Ja, aber überhaupt Lesen, Lesekapazität, Gesellschaftskritik, die Kritik ist abgeräumt, ja. Also wir haben tatsächlich neutralisierte, also Kritik ist neutralisiert worden im universitären Betrieb und die Drittmittelabhängigkeit, die Evaluierungsnotwendigkeiten, die Bologna-Geschichten, die Tatsache, dass jeder, auch diese hier, ich bin Hanna, wer hat überhaupt einen Arbeitsvertrag, der über 2 Jahre hinausgeht, wie traue ich mich in die Kritik, wenn ich genau weiß, dass mein Arbeitsvertrag in einem Jahr beendet ist. Also das sind ganz verschiedene sublimierte Mechanismen, die ja auch benannt werden, da gibt es ja Diskussionen drüber, aber die natürlich am Ende dazu führen, dass die Universitäten längst nicht mehr der Hort sind, wo sozusagen so eine gesellschaftskritische, dialektische, junge Generation erstmal abräumt, was auf dem Tisch ist, um zu sagen, wir wollen das ganz anders, ja, sondern die sind heute unter einem Druck, die stehen natürlich heute auch unter einem Riesendruck, ja, wo es gibt es überhaupt noch Jobs? Und tatsächlich würde ich das schon sagen, dass die, also wenn ich mich nur vergleiche in den 80er Jahren, und ich war damals beim RCDS, das glaubt mir heute keiner mehr, ja, aber ich war 83.
Habe ich gelesen, das liegt auch in der Familiengeschichte, ja, wenn der Vater für die CDU da im Dorfparlament ist.
Jedenfalls 83 war ich die Spitzenkandidatin für den Ring christlich-demokratischer Studenten an der Universität Bonn. Und guess what? Ja, Bernd Lucke war Platz 6 auf meiner Liste, ja. Und trotzdem waren wir ja immerhin noch als RCDS gegen das Hochschulrahmengesetz, also tatsächlich auch auf der RCDS-Seite einfach mal kritisch. Ja, es ist ja ganz interessant. Und heute habe ich nicht mehr das Gefühl, dass damals der marxistische Bund Spartakus und wer da alles rumlief. Also da wurden ja Schlachten geschlagen. Davon habe ich jetzt aber in den letzten Jahren nichts mehr mitbekommen, sondern eher sozusagen, dass der Konformitätsdruck von den Studierenden noch mehr erzwungen wird, ne? Mit Blick auf Gendern, woke Agenten und so weiter. Das heißt, dass wenn man als Professorin bestimmte Formen nicht einhält, dass dann der Konformitätsdruck noch von den Studenten kommt. Ja, es war ja zum Beispiel auch bei Corona so. Also ich in Nordrhein-Westfalen war eigentlich bis in den Winter hinein Präsenz, hätte man machen können, ja. Aber die E-Mails, die dann sagten, können Sie jetzt bitte online machen, weil es ist zu gefährlich, die kamen alle von den Studierenden, ja.
Winter 21/22,
ja. Also es ist eher so eine umgekehrte Gehorsamsgeschichte, ja. Also,
Sie setzen Doppelpunkte im Buch.
Ja, ich setze Doppelpunkt im Buch, bleiben wir da mal. Ich habe lange überlegt, ich habe auch lange mit dem Verlag überlegt. Also ich persönlich bin da relativ agnostisch. Ja, ich bin ja Frau, aber ich bin auch Bekennende. Mir ist es eigentlich egal. Ja, also ich bin jedenfalls nicht verkrampft hinter dem Gendern. Ich finde es auch sprachlich eher unmöglich, um das mal zu sagen. Aber ich bin halt jetzt seit 5, 6 Jahren im akademischen Betrieb und es ist fast unmöglich, es nicht zu tun. Also ich habe an der alten Universität, war ich Gleichstellungsbeauftragte.
In Krems.
Ja. Jedes Dokument der Uni ist gegendert. Man kriegt sofort einen Rüffel, wenn man diese ganzen Formalitäten nicht einhält. Und es ist dann nachher im Prinzip wie so eine Erziehungsmaßnahme, dass man aus leichter Gewohnheit anfängt, es zu machen. Ich vergleiche das gerne mit so einem Fahrradhelm. Also ich bin ja die ersten Jahre da in Grevenbruch, meiner Heimatstadt, jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren. Und es hat niemand einen Hahn danach gekräht, ja, ob ich einen Helm habe oder nicht. Es war halt nicht so. Und heute ist halt Helm auf Fahrrad oder auf der Skipiste. Ich empfinde das immer noch als total befremdend. Oder auch zum Beispiel anschnallen, wenn man hinten sitzt. Ja, es war einfach früher nicht so. Es ist reine Gewohnheit. Hinten schnalle ich mich nicht an. Aber es ist halt heute so. Das heißt, man hat so eine Art Erziehungsgeschichte. Ja, und insofern habe ich natürlich auch mit dem Gendern eine Erziehungsgeschichte hinter mir. Da ich relativ agnostisch bin, habe ich zumindest beschlossen, dass ich mich nicht dafür verkämpfe, es nicht zu tun. Es kostet so viel Energie. Ja. Und dann habe ich gesagt, mir ist ja der Inhalt wichtiger. Dann kann man in der Form mal nachgeben. Aber interessanterweise gibt es jetzt auf Twitter einige Leute, die sagen, ich wollte mir das Buch ja gerne kaufen, aber wenn das gegendert ist, ist das für mich ein No-Go. Ne? Ich kann das auch verstehen, dass andere Leute sich an der Front verkämpfen und sagen, das auf keinen Fall. Kann ich schon verstehen. Ja? Bei mir war eher so, ich wollte ja einerseits ein Diskussionsangebot machen in eine gewisse progressive, sagen wir mal, Leseklientel hinein, weil ich wollte ja ein Versöhnungsangebot machen, ne, zwischen alternativen Medien und Leitmedien.
Informationen von hier nach da tragen.
Genau, von da nach da kommen wir nochmal zusammen. Und dann habe ich gedacht, um das zu tun, allein schon aus reiner Höflichkeit, nehme ich die Form des leitmedialen Raums jetzt mal wahr. Ja? Dass das sozusagen dialektisch im anderen Lager gleich wieder ein bisschen zündelt, ist jetzt geschenkt. Ja. Ich sag nochmal, ich würde mich selbst als Frau nicht fürs Gendern verkämpfen, weil ich tatsächlich die deutsche Sprache sehr schön finde und das ist aufwendig, das zu schreiben. Ne? Also wenn man das dann nachher korrigiert, wie oft man dann an diesen Sternchen und so, wie langwierig das wird.
Viele Leute machen Fehler bei Wörtern, die sie nicht so mögen. Da wird der Chef bekommt dann halt keine Doppelpunkte, weil man glaubt, Chefs sind halt Männer, die Bösen sind die Männer. Also muss man schon aufpassen. Das ist
ja
nicht so
oder
einfach.
Oder dann die Gästin. Da steige ich dann völlig aus. Ja. Ne? Also der Gast, die Gästin. Also da es wird wirklich so unmöglich, dass ich auch sage, können wir es eigentlich mal lassen? Ja. Ja
mit dem Anschnallen. Meine Eltern haben mich damals dazu gebracht, den Trabant zu verkaufen, damit ihre Enkeltochter sich auch hinten anschnallen konnte im Auto. Der Trabant hatte hinten keine Gurte.
Ja, genau. Also so viel zur Gewohnheit. Ja. Und deswegen ist natürlich eigentlich, also die Gewohnheit ist ja sozusagen das mächtigste Prinzip der Politik. Ja. Es geht nur darum, und dann sind wir wieder bei Corona, woran gewöhnt man die Leute? Ja? Das ist ganz wichtig. Also wir denken immer Politik, oh, Konzepte, Theorien, links, rechts, ich will Utopien. Nein, ja. Ich glaube, die Macht der Gewohnheit, Wilhelm Busch, ja, ist das mächtigste politische Prinzip. Das heißt, in was wirst du hinein sozialisiert? Fährst du Fahrrad mit oder ohne Helm? Was bist du gewohnt? Gendern, Sternchen oder nicht? Bleiben wir mal zum Beispiel beim Euro. Ja? Ich habe ja jetzt Studierende, die sind jetzt so 20, 22 irgendwas. Die kann ich nicht mehr fragen, was die Währungen in der EU-Nationalstaaten vor dem Euro waren. Ja? Also Lira, Escudo und so weiter, das ist völlig weg. Ja? Selbst Studierende in der Masterklasse Politik kriegen das nicht hin. Ja? Escudo, Lira, Schilling, irgendwas. Ja? Das ist schon einfach nur Gewohnheit. Das ist eine Sozialisierung. Weswegen wir natürlich Generationendynamiken haben in politischen Prozessen. Ja, eine neue Generation, eine alte, wo werde ich hineinsozialisiert? Und ich sage das bewusst, weil ich glaube, dass das, was wir gerade machen, Corona und vor allen Dingen Corona, solche Zäsuren sind, aber zum Beispiel auch Europa, europäische Integration. Ich merke das immer mehr, dass sozusagen die Altersgruppe, in der oder mit der ich diskutiere, maßgeblich ist für wie diskutiert wird und worauf man sich noch einigen kann. Ja, das geht gar nicht mehr so um rechts, links oder so, sondern die, auch bei Corona hatte ich ganz oft, dass so Leute in meinem Alter, Mitte, Ende 50, die dann so Kinder haben, die so 20-something sind, ja, am meisten noch verkriegt waren mit den Kindern. Die Kinder haben das alle super, das machen wir jetzt so, ist ganz wichtig. Und die Eltern standen daneben und haben gesagt, ich habe doch eine liberale Erziehung, kritische Erziehung diesen Kindern gegeben. Was ist denn da los?
Ja, wahrscheinlich sind wir einfach rausgewachsen. Ich rechne ja manchmal noch den Euro in Ostmark um.
Ach so.
Ostmark zu Westmark 1 zu 5 und dann...
Nee, ich rechne nicht mehr um, weil jetzt mit der Inflation wird es zu teuer. Ne? Also ja, jetzt, ja, wenn man 10 für 10 Euro im Supermarkt genau gar nichts mehr bekommt und ich mir dann vorstelle, ich kriege für 20 D-Mark gar nichts mehr, dann wird es schon richtig problematisch.
Das sind 100 Ostmark. Wer schweigt, stimmt zu. In diesem Titel stecken eine These... und eine Aufforderung. Die These, es gibt viel mehr Protestpotenzial, als wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben. Und die Aufforderung, zeigt euch.
Ja.
Auf wen hoffen Sie?
Ich hoffe auf die mittleren 40%. Ja, also das ist ja so ein bisschen psychologisch ausbuchstabiert im zweiten Teil, dass man sagt, also wir harten jetzt lange. Es weicht ja auf, habe ich schon gesagt. Aber eigentlich eine zementierte Mehrheit von erst 80 oder sogar 90, inzwischen so 70-60%, die für die Maßnahmen sind, die das alles nicht in Frage stellen und die also glauben, sie haben eine Wahrheit, eine Mehrheit, eine Moral. Und wer draußen ist, ist sowieso unsolidarisch. Ja. Das bröckelt jetzt ein bisschen, aber bleiben wir mal bei diesen 70-30% cum grano salis von Leuten, die das irgendwie, wie ich, nie so richtig gut fanden oder nicht in den Zug gesprungen sind oder jetzt die Impfskeptiker sind oder auch ungeimpft geblieben sind, 30-70, ja. Und dann ist halt der 70%-Block interessant und dieser 70%-Block, da sagen Psychologen, der teilt sich wiederum in 40-30, ja. 30, die wirklich Angst haben vor dem Virus, die panisch geworden sind über diese doch sehr beschallende Propaganda, diese permanente Berieselung an Zahlen. Und da sagen halt Psychologen, das ist ganz einfach, wenn man einmal Angst eingepflanzt bekommen hat, dann geht die nicht weg. Und die geht auch nicht weg mit Argumenten.
Das heißt, ja, die 30 sind verloren.
Die 30 sind irgendwo verloren. Also offensichtlich muss man denen, sagen Psychologen, entweder eine andere Angst geben. Ja? Angst vor dem Virus, Angst vor dem Ukraine-Krieg. Ja? Also dass sozusagen die Angst vor den Atomwaffen jetzt das Virus überlagert. Ja. Dass sie aus der einen Angst nur rauskommen über die Zementierung einer zweiten Angst. Also insofern, da ist psychologisch ein Hebel umgestellt, der ist nicht mehr so einfach zu kappen. Kennt vielleicht jeder, ja. Also ich meine, ist ja ganz interessant, ja. Also wenn Sie Angstpsychologen haben, ich habe einen Freund, der macht Angsttherapien, ja, Leute, die sich nicht trauen, vor der Öffentlichkeit zu reden.
Der geht selber zur Therapie.
Nee, der ist Therapeut. Ah,
der ist Therapeut,
ja. Der hatte diese ganzen, also Leute, die sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit zu sprechen oder wo auch immer die Leute, Beziehungsangst, ja, so. Und der sagt halt, das ist wahnsinnig schwierig, diesen Leuten das abzutrainieren. Ja. Ja? Also eine Angst, die einmal drin ist, die eingeimpft ist, kann man schon fast sagen, die ist schwer wegzukriegen, also 30%. Aber die mittleren 40, die haben sich impfen lassen, weil wir diesen Diskurs so gemacht haben. Impfen für die Freiheit, impfen für die Solidarität. Du musst das jetzt tun, das ist jetzt so und so weiter. Und die haben einfach mitgemacht, weil sie einfach mitgemacht haben, weil man die Freiheit zurück wollte, weil man das Privilegium der Freiheit zurück wollte. Ja, nicht unbedingt, weil sie das Gefühl hatten, Corona ist so gefährlich oder dass die Impfung ist so gut, sondern ich will halt ins Restaurant, ich will mein Leben zurück und das alles, ja. Und diese 40%, die eben auch nicht die Leute sind, die abends noch mal 2 oder 3 Stunden Tagesfreizeit haben, um irgendwelche kritischen Medien zu lesen, ja, sondern die im Zweifelsfall, was ist denn der Medienkonsum, ja? Das lokale Radio, was man morgens anmacht, vielleicht einmal in der Woche der Spiegel und abends Tagesthemen, Tagesschau, dann sind die meisten Leute damit durch, ja. wenn das der Medienkonsum ist, dann ist man ja gar nicht, hat man ja gar keine Kenntnis darüber, welche Debatten zu diesem Corona-Thema sozusagen im Untergrund geführt wurden, also im alternativen Medienraum, weil der ist ja nicht da. Und diese mittleren 40% haben also geschwiegen, auch wenn es großen Unmut gab. Ich habe ja sehr viel gesprochen mit Leuten. Mhm. Das Buch hat jetzt keine Fußnoten, ist ja auch ein Essay, möchte ich auch nochmal sagen. Ist keine akademische Untersuchung.
Ich kann vielleicht einen Werbeblock einflechten. Diese 2 bis 3 Stunden, die man am Abend vielleicht noch hat, die braucht man hier nur an einem Abend und man hat Spaß dabei. Dass ich das wirklich in einem Rutsch weglese. Ich habe es, ohne es wegzulegen, in einem Zug von vorn bis hinten gelesen.
Dankeschön. Also das tatsächlich haben mir viele, auch die Testleser, gesagt. Ja, ne? Ja. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ja. Und es ist ja auch nicht so lang. Aber was ich damit sagen will, ich habe das so oft gehabt, dass man dann in, vor allen Dingen in den, sag mal, besseren bürgerlichen Kreisen, ja, München, Hamburg, irgendwo beim Abendessen war. Und dann haben die Leute zu mir gesagt, Ulrike, du hast ja so recht, ja, diese Maßnahmen und überhaupt völlig überzogen. La, dann sage ich, ja. Und wie du das machst, dass du damit in die Öffentlichkeit gehst, wie mutig ist das denn? Da habe ich gesagt, du, die Komplimente will ich nicht hören. Ne? Ihr bitte alle an eurem Platz und dann sind wir auch durch mit dieser Debatte. Also wenn jeder von euch was sagt, da wo ihr seid, dann ist das Thema erledigt. Ja? Also wenn die Funktionseliten, ganz egal, ob wir unseren Mittelstand meinen oder unsere Beamten oder unsere Lehrer, wenn die alle sagen, hey, ja, was ist denn das hier für ein Diskurs, Freiheit oder Impfung, dann sind wir durch damit, ja. Aber dann kam immer gleich, nein, also bei mir kann ich das nicht machen. Also bei mir in der Schule, nein, bei mir im Ministerium, bei mir im Betrieb, ja. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, ja. Also das ist wirklich Hannah Arendt, Zynismus und Privatisierung sind nicht erlaubt. Zynisch sein und die Gardine zu ist nicht erlaubt, ja. Und dann ist ja sozusagen der psychologische Prozess ist, wer spricht denn? Ja, also wenn man jetzt auch nochmal sozusagen von den sozialen Gruppen her untersucht, ist ja ein Teil des Protestes bei den unteren sozialen Gruppen gelandet, die ja auch von den Corona-Maßnahmen maßgeblich geschädigt wurden. Ja, also die einfachen Leute, das untere Fünftel, wer auch immer, die dann auf der Straße waren, denunziert wurden als recht stigmatisiert, pathologisch, ihr habt das alles nicht verstanden. Das heißt, das Protestgeschehen ist ja auch ein soziales Geschehen gewesen. Ja, also das muss man ja zusammendenken. Und da ist es wirklich ganz einfach, wenn der mittlere Bauch der Gesellschaft, also die 40% Funktionseliten, wenn die den Mund halten, dann werden die unteren 30% das Ruder nicht rumreißen. Mhm. Ja? Und deswegen, wer schweigt, stimmt zu, heißt, bitte einfach mal die Gardine aufmachen. Ja. Ja?
Sie selbst waren ja lange auf der Seite der Macht. Manche würden vielleicht sogar sagen, auf der dunklen Seite. Auf der dunklen Seite der Macht. Sie waren mehrfach in Davos, bei den Treffen des Weltwirtschaftsforums. Heute schreiben Sie, dass die Macht frei dreht und man sich ihr besser widersetzen sollte. Auch wenn man das vielleicht, wie Sie es gerade geschildert haben, bei Ihren Treffen in den bürgerlichen Kreisen in München, Berlin, Hamburg, sonst wo, auch wenn man das vielleicht mit der Karriere bezahlt oder wenigstens mit Statusverlust. Wie viel ist Ihnen der Weg zur Wahrheit wert?
Also erstmal ist ja die Frage, wo man sitzt, um dann die jeweils andere Seite als dunkle Seite der Macht zu bezeichnen. Ja, also ich glaube, es gibt jetzt ganz viele Leute, die Apolut und dieses Format, was wir jetzt hier haben, oder auch einen Teil der alternativen Medien als dunkle Seite der Macht bezeichnen würden.
Ja, insofern, dunkle Seite ohne Macht.
Insofern, oder eher dunkle Seite ohne Macht. Insofern sitzen wir in den Augen einiger auf der dunklen Seite, während wir, die wir jetzt diskutieren, was ist denn da mit einem System passiert, wie ich ja sage, das sich verlaufen hat und das tendenziell autoritäre Tendenzen entfaltet, weil es eine bestimmte Wahrheit, Deutungshoheit und so weiter zementieren will, die sind jetzt für uns die dunkle Seite der Macht. Ja? Und insofern bin ich ganz bei Ihnen. Also wenn ich das selber beleuchten sollte, was da mit mir passiert ist, dann würde ich am ehesten noch sagen, why did you leave the party? I think the party left me. Ja? Also ich bin immer noch die gleiche. Und da gibt es ja jetzt diesen Spruch oder dieses Zitat, das habe ich letztens gelesen, das fand ich irre gut. Ich weiß nicht mehr von wem. Auf welcher Achse habt ihr mich eigentlich gedreht, sodass ich jetzt auf der anderen Seite stehe? Ja. Und so geht mir das auch. Was ist eigentlich passiert, dass ich von mir selber sagen würde, ich bin ja immer noch die gleiche. Ja, also ich bin eigentlich immer noch 1992 Maastricht, RCDS, was auch immer, akademisch, bla bla bla. Was ist eigentlich passiert, dass ich jetzt in den Augen des Systems auf der dunklen Seite der Macht bin, während ich jetzt auf der dunklen Seite der Macht sagen würde, da ist ein System, was sich verläuft. Mhm. Ja. Dann ist erstmal die politische Aufgabe gestellt. Wie kriegen wir das noch zusammen? Also was ist überhaupt passiert, dass jetzt einige Leute so sehr in die Systemkritik abgleiten mussten, weil der Raum für legitime Kritik verloren ist. Deswegen sitze ich hier. Das ist mein Thema. Wie kriegen wir das noch zusammen? Ja? Damit das nicht im Ende der Republik endet oder wie Juli C. ja im NDR-Interview letztes gesagt hat, in irgendeinem Bürgerkrieg, dass wir sozusagen den Protest einer marginalisierten Minderheit gegen die Mehrheit inszenieren müssen. Ja?
Also rechtfertigt dieses Ziel eigentlich jeden Preis und jedes Mittel?
Nein, also ich sitze ja hier, um das zu synthetisieren und zu sagen, wie kriegen wir das noch zusammen? Ja? Und insofern ist ja, wenn man so um die eigene Achse gedreht wurde wie ich. Ihre Frage war ja, auf welcher Seite der Macht war ich früher überhaupt?
Das war keine Frage, das war eine Feststellung.
Oder eine Feststellung,
ja. Die Frage war, welchen Preis Sie zahlen würden auf dem Weg zur Wahl.
Wobei ich ja auch aus heutiger Perspektive, also ich war zweimal in Davos, ja. Also da würde ich auch erstmal gerne reinstechen wie in so einen Luftballon. Ja, was ist denn Davos, ja?
Also der da in dem Buch steht, es wird überschätzt.
Ja, absolut, ja. Ich würde mal sagen, when the elites of the world discuss yesterday's problem, ja. Also wenn ich habe echt jeden, also ich habe ganz viele Diskussionen, ja. Aber die coolsten Diskussionen habe ich mit irgendwelchen jungen Leuten, wo man auf Bierkästen sitzt und einfach mal redet, jedenfalls nicht mit
Gestalt.
Ja, hatte ich letztens in Halle von so einem freien Radio, die haben da so ein freies Radio und dann, da kann man in St. Petersburg, ja, hatte ich mit russischen Studenten echt tolle Diskussionen, ja, aber nicht in Davos. Das ist alles geleckt, ja, also da ist alles geschminkt, alles etepetete, da schert keiner aus aus irgendeinem Diskurskanon und insofern ist das eigentlich langweilig, ja. Und man fährt wirklich immer ernüchtert zurück. Beim ersten Mal weiß ich noch, völlig ernüchtert zurückgefahren, gesagt, das war jetzt Davos, ja. Und beim zweiten Mal bin ich halt hingefahren, weil es ist halt schön da, ne? Man kriegt halt so
eine tolle Landschaft.
Man wird halt eingeladen und hat halt zwei Tage die Berge. Denke ich, okay, gut, fahre ich da nochmal hin, ja. Aber also das, ich glaube, das ist auch so ein, damit müsste man mal aufräumen, ja. So, und damit sage ich ja nicht, dass diese Leute keine Macht haben. Das ist ja dann das Gefährliche. Ja? Ich glaube, es ist ungleich weniger pompös oder was die Leute sich so vorstellen, ja, die Bilderberger, die was auch immer, die Davos oder Klaus Schwab, das World Economic Forum oder die Münchner Sicherheitskonferenz. Am Ende des Tages würde ich immer nur sagen, das ist auch ein Ballon, da kann man auch mal reinstechen. Auch die Münchner Sicherheitskonferenz, ja, abgesehen davon 400 Leute im Bayerischen Hof, 360 Männer, 40 Frauen, ja.
Aber viel Polizei in der Stadt.
Ich bin immer zum Yoga gegangen, ja, weil irgendwann konnte ich auch diese männliche Präpotenz nicht mehr ertragen, ja, was da an Diskussion, also sage ich jetzt mal so entspannt als kleine feministische Spitze. Ich erinnere mich, wenn ich das erzählen darf, an eine Diskussion, da lebte Helmut Schmidt noch und Giscard d'Estaing ist inzwischen auch verstorben und Henry Kissinger, die waren beide, alle drei waren die 90 und das Panel hieß The Future of Europe. Ja. Und dann bin ich wirklich zum Yoga gegangen. Ja. Also das muss man auch mal mitbekommen, was da so für Funktionsmechanismen so Nimbus einer Konferenz gestalten, der ja realiter auch nicht eingelöst wird. Ne. Das sind halt Leute, die sich kennen und die halt so ihre Visitenkarten austauschen und es kriegt dann sehr großes Dynamik, mediale Dynamik, aber so. Viel gefährlicher ist ja sozusagen das, was der Wollin Sheldon beschreibt, ja, dass diese Systeme natürlich Diskurskoalitionen sind, eingenordet werden auf einen bestimmten Sprech, so wie man heute von einem grünen Sprech oder progressiven Sprech, es gibt ja bestimmte sprachliche Konnotierungen und diese sprachlichen Konnotierungen oder bestimmte, fast könnte man sagen, Blasensätze oder Sachen, die immer so wiederholt werden, die entfalten natürlich Wirkungsmächtigkeit, ja, auf solchen Konferenzen. Also die Selbstwahrnehmung, wir sind die Guten, wir sind der Westen, die Selbstwahrnehmung, Europa ist eine Erfolgsstory, was man auch mal in Frage stellen könnte und so weiter. Und das wird also transportiert, ja. Und insofern bin ich natürlich auf gewisse Art und Weise eine Heretikerin, ja. Also das ist wahrscheinlich das Treffendste, ja, dass man irgendwann mal sagt, um ehrlich zu sein, mich hat das gelangweilt.
Jemand, der wieder den Stachel lückt. Für die, die jetzt mit Heretiker nichts anfangen können.
Ja, also aber ich war ja schon bei Schmidt, Kissinger und Valéry Giscard d'Estaing. Es hat mich tatsächlich ab einem bestimmten Punkt einfach gelangweilt. Ja? Und ich war dann da und habe gesagt, was wollt ihr mir denn erzählen? Ja, also ich war ja selber Akademikerin, ich habe selber Texte gelesen, ich bin angefangen kritisch zu werden, ich habe kritische Theorie gelesen und habe diese Diskurse irgendwie nachher nur noch wie so einen Rentenblick wahrgenommen und gedacht, nee, ich gehe zum Yoga. Das sind einfach nur noch Sprechblasen, so wie man ja oft sagt, gerade bei Europa. Es sind Sonntagsreden zu Europa, ja. Es geht dann immer um Multi-Level Governance System oder um Subsidiarität und keiner weiß, was Subsidiarität ist, ja. Und das wird dann alles so transportiert und irgendwann, und deswegen sitze ich jetzt wahrscheinlich hier auf der anderen Seite der Achse, ja. war es mir buchstäblich zu langweilig.
Sie stammen ja aus einfachen Verhältnissen, waren die erste Akademikerin in der Familie. Ihr Vater war lange in der CDU, wie wir vorhin schon angedeutet haben. Einer ihrer beiden Söhne ist Arzt in Paris. Was sagt die Familie zur öffentlichen Intellektuellen Ulrike Gero?
Also ich bin immer noch die einzige Akademikerin. Ja. Also ich habe tatsächlich Cousins, die sind Sargschreiner und Schlosser. Und das ist echt super, ja, weil also ich kann einfach auch noch einen Kölsch trinken und eine Frikadelle dazu essen. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man da irgendwie so eine, vielleicht ist deswegen auch diese Corona, ich bin da nicht eingestiegen, ne, weil ich, man nennt das ja in der Sozialwissenschaft, Bourdieu lässt grüßen, Aufstiegsscham. Mhm. Ja, also Aufstiegsscham ist ja, wenn nur ich weiß, dass ich nicht dazugehöre. Mhm. Ja, also ich bin natürlich in Davos, aber nur ich weiß, dass ich nicht aus tolerantem, reichen Elternhaus komme. Mhm. Ja.
Und obwohl Bourdieu sagt, die anderen merken es auch.
Genau, die anderen, Bourdieu sagt, die anderen merken es auch, aber vor allen Dingen ich merke es. Ne? Ich stehe dann zwar und denke mir, boah, ist das toll, dass ich es geschafft habe, hier zu sein, aber was auch immer, ob ich mein Glas falsch halte, es gibt so, Habitus nennt Bourdieu das, es gibt halt so subtile Kriterien, woran man es selber erkennt, Aufstiegsscham, dass man nicht dazugehört, aber die anderen es eben auch erkennen. Ne? Man kommt sich tatsächlich manchmal so ein bisschen vor wie so ein Schmuddelkind. Ne? Habe ich oft erlebt, wenn ich dann tatsächlich auch im Zuge meiner, was auch immer, wenn man so ein bisschen älter wird, 40, 50 und dann irgendwie merkt, man ist auf einmal in einem gesellschaftlichen Level und dann mal genau das merkt. Ich bin die Einzige, die keine akademischen Eltern hat.
Dem Aufsteiger sieht man die Kletterei an.
Ja, genau. Und die anderen hatten dann aber, keine Ahnung, ja, schon die Eltern waren Ärzte und so weiter. So. Und insofern glaube ich auch, dass das Ausscheren aus bestimmten Diskursen viel damit zu tun hat, wie man sozialisiert wird. Und dass ich bei diesem Corona-Diskurs intuitiv das Gefühl hatte, weil mich nämlich tatsächlich meine Cousine anrief, sehr früh, und sagte, Ulrike, sag mal, was soll denn das jetzt hier, der Lockdown und so, ja? Und dann war ich nämlich tatsächlich in Grevenbroich, sehr zu Beginn der Krise. Und wenn man dann tatsächlich genau das hatte, nämlich mit seinen Cousins darüber spricht, die waren alle völlig vor den Kopf gestoßen, ja? Und da hatte ich auch so dieses, was wird denn hier erzählt? Ja, also von genau diesen meritokratischen Eliten, die sich mit dem MacBook ins Ferienhaus retten und sagen, boah, wir müssen jetzt Lockdown machen. Das bezeichne ich ja, ja, dass das eben tatsächlich diejenigen, die sich das nicht leisten konnten, ja, mal eben Lockdown zu machen, dass die damit überfahren wurden. Ja, und insofern hat, glaube ich, tatsächlich in dieser Krise diese Herkunft auch mein Ausscheren aus der Diskurskoalition nochmal bedingt, um so zu sagen. Ja. Was sagen meine Eltern? Es ist nicht ganz so einfach, darüber zu sprechen, weil ich würde mal sagen, mein Vater ist sehr stolz auf mich, ja. Meine Mutter ist ein bisschen problematischer. Ist ja auch die Frage, was man versteht, was man so liest. Also was macht denn die Tochter da? Ja, wenn ich das erzählen kann und wirklich mit Demut auch. Also man schlägt ja dann Schlachten. Ja, also ich erinnere mich sehr, dass meine Mutter lange Jahre, wenn wir telefoniert haben, immer gefragt hat, was macht die Firma? Mhm. Ja, weil sie sich gar nicht vorstellen kann, was eine intellektuelle akademische Arbeit ist. Ja. Und ich erzähle das jetzt, und wenn man es mit der Schminke sieht, ich glaube, ich erröte jetzt ein bisschen, ja, weil ich.
Man sieht's nicht.
Ich möchte ja auch, es geht ja gar nicht darum, meine Mutter hier irgendwie bloßzustellen. Aber dass das ein schwieriges Verhältnis ist, wenn man das Gefühl hat, dass man die eigene Arbeit gar nicht mehr transportieren kann, ja, oder wann hast du Feierabend? Ja, also diese Fragen einfach, ja, die natürlich Fragen sind von Leuten, die bei uns 18 Uhr Abendessen, ja, immer das gleiche Abendessen, 18.30 Uhr fertig, 19 Uhr Tagesschau. Also dass man sozusagen den eigenen Lebensstil so weit entfremdet von den Eltern, dass das natürlich auch persönlich tendenziell belastend wird, weil es nicht mehr erklärbar ist, das würde ich am liebsten so ein bisschen als Schwere hier auf den Tisch stellen. Und das merken wirklich nur die, die es machen. Ja, ist natürlich was anderes, wenn irgendjemand am Wochenende zu einem Vater nach Hause geht, der selber Jurist ist und Artikel und Bücher schreibt. Und dann.
Ne? Ich kenne das. Ich bekomme immer die Frage, wann musst du wieder los? Wo ich denke, ich bin überhaupt nicht stehen geblieben.
Ja, genau.
Ich bin permanent in Bewegung.
Genau, ne? Genau. Also es gibt diese Fragen, ne? Feierabend oder was macht die Firma? Und insofern alle Bourdieu lesen, Bourdieu lesen, Bourdieu lesen, ja, weil das sind ja genau die sublimierten Mechanismen bei allem, was wir gerade besprochen haben, auch diese simulierte Demokratie, die Krise der Repräsentation, die eigentliche soziale Frage, unterbeleuchtet und so weiter, das sind die Mechanismen und dazu gibt es auch gute empirische Forschung, dass wir nämlich tatsächlich in der Bundesrepublik, und das ist zentral, alle Aufzüge, gesellschaftlichen Aufzüge verloren haben, ja, wir hatten früher zwei Aufzüge, das war Bildung und Heirat, Ja, also Chefarzt heiratet Krankenschwester. Der Aufzug ist weg. Chefarzt heiratet Chefärztin. Also Geld heiratet Geld, Erbe heiratet Erbe. Und der Bildungsaufzug ist ein formaler. Ja, man kann heute formal hochgebildet sein und alle möglichen Hochschulabschlüsse haben und trotzdem keinen Job bekommen oder keinen guten Job, weil da hat sich einfach die Arbeitswelt total verändert.
Zu viele Leute aus einem Jahrgang haben mittlerweile diese Formalbildung.
Ja, inflationäre Notengebung, weswegen die Studierenden dann auch immer super gute Noten wollen und auch brauchen, damit sie überhaupt noch eine Chance haben. Auf der anderen Seite sieht man, dass da, wo heute die ökonomischen Treiber sind, also diese ganze Start-up-Szene und so weiter, das sind nur Leute, die Geld von den Eltern haben und die mit dem sozusagen Investition der Eltern mal 3 Jahre durchhalten können, um irgendwie Zalando zu gründen und dann natürlich Fettgeld verdienen, ja. Und das nicht zu durchleuchten, das macht ja Wollin. Ja? Aber da nicht hinzugucken, halte ich halt für fatal. Und wahrscheinlich ist das Argument, dass man nur dann hinguckt, wenn man es selber erfahren hat. Ja? Also
im letzten Teil des Buches entwickeln Sie eine Utopie, einen Vorschlag für einen Neustart aller Systeme. Akteur ist hier ein kollektives Wir. Ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben. Wir schließen die WHO. Wir entlassen alle Mitglieder des Ethikrates. Wir stellen Klugheit gegen Wissen, Sinn gegen Geld. Das ist jetzt ein kleiner Teil aus dieser langen Aufzählung. Womit würden Sie anfangen? Und vielleicht noch, wer ist dieses kollektive Wir?
Naja, dieses kollektive Wir ist so ein bisschen hart, negri, ne? Die Multitüde. Also wir das Volk, sage ich so ungern, ne? Also wir die Bürgerinnen.
Das gibt es ja in dem Europa-Republik-Buch auch schon, dieses
kollektive Wir. Genau, dieses die vielen, ja. Also das gibt es ja auch inzwischen. Gibt es ja auch so eine, wenn man so Newsletter, die vielen ist ja die vielen AT, die vielen Deutschland und so. Also tatsächlich diese Gegenüberstellung, wer sind denn die vielen und für wen machen die meritokratischen Eliten eigentlich ihre Politik, nämlich für sich selber, ja. Und insofern habe ich da so ein bisschen an dieses Republikbuch angeknüpft, wo ich auch schon sage, die vielen wollen doch eigentlich eine Europäische Republik und keine neoliberale EU, die dies und dies macht und nur auf den Binnenmarkt guckt, ja. Und vielleicht mal als erstes gesagt, also gerade diesen Textteil, der, ich will nicht sagen, ein bisschen wie Pippi Langstrumpf daherkommt, ja, aber der zumindest nicht systematisch ist oder so, sondern wo ich nur einfach so ein paar Sachen auf den Tisch knalle, zu sagen, erstens, zweitens, drittens, ja.
Und das ist mehr als eine lange Liste.
Ist eine lange Liste, ja. Aber ich weiß noch genau, wann ich das geschrieben habe, ja. Also man hatte ja so, wie schreibt man so ein Buch und wie schreibe ich es schnell? Ich habe das ja in 3 Wochen geschrieben, ne? 26. Dezember bis 11. Januar war Manuskriptabgabe, wie auch immer. Jedenfalls, irgendwann hat man ja so Sätze im Kopf. Und wie kann man, weil ich ja die ganze Zeit gesagt habe, dieses ganze Corona-Schäden ist so absurd, ja, dass ich fast irgendwie keine Lust hatte, da irgendwie akademisch gegen anzuargumentieren, ja, weil, dass man irgendwie Kindern jeden Tag ein Stäbchen in die Nase steckt, ja, wo alle Zahlen sagen, dass die Kinder kein Problem haben, das ist so absurd, dass ich nicht mit einer Studie und mit Fußnoten kommen wollte. Und deswegen habe ich mir einfach so eine Sprachform überlegt, ja, dieses pathetische wir hören jetzt einfach auf, Kindern ein Stäbchen in die Nase zu stecken und lassen sie lieber an Waldblumen riechen, sowas, ja. Und in dem Moment, wo ich mal angefangen hatte mit dieser Sprachform, purzelten so ganz viele Sätze in meinem Kopf. Und ich weiß noch, wie ich so ganz viele Sätze hatte und ins Bett gehe und sage, das schreibe ich alles morgen auf. Und um 2 Uhr nachts wache ich auf. Und es war, als wenn man so erbrechen muss, ja. Ich musste sofort an den Computer, ich koche mir einen Kaffee und ich sitze von 2 bis 7 Uhr morgens, ja. Und das, in der Zeit habe ich
ja,
diesen...
Man braucht solche Geschichten für solche Bücher. Ich kenne eine Geschichte von Ulrich Beck zu einem Buch, was auf dem Spiel steht, zu einer der letzten Bundestagswahlen. Und das, die Geschichte, die er erzählt hat, war, dass er das nackt geschrieben hätte. Es wäre so heiß gewesen an einem Wochenende.
Glaube ich sofort, ja. Aber jedenfalls, das war einfach von 2 bis 7, das musste raus. Und das sind halt, womit fangen wir an? Ja, also erstmal, wir stellen jetzt wirklich diesen ganzen Stäbchen in der Nase, habe ich schon gesagt, ja, aber dass wir auch Plastik produzieren ohne Ende und wieder in den Ozean schmeißen, obwohl wir im Europäischen Parlament kurz vor Corona gesagt haben, gegen Plastikmüll im Ozean. Also diese ganzen Widersprüchlichkeiten, ja, oder dass wir auf dem Balkon stehen und klatschen und bis heute sind die ist das medizinische Personal nicht besser bezahlt und so weiter und so weiter.
Und wird mit der Impfpflicht traktiert.
Genau, und da mache ich einfach eine riesenlange Liste, was wir sozusagen sofort aufhören, ja. Oder dass wir einfach mal durchleuchten, was ist denn bei Pfizer los und was ist bei in der WHO los und so weiter, ja. Und dann am Ende sozusagen ist, glaube ich, der letzte Satz von diesem Kapitel ist, wir kommen einfach mal wieder zur Vernunft, ja. Und das sind ja auch keine neuen Sachen, ja. Also zum Beispiel Herzensbildung gegen Bildung zu stellen, ja, oder Sinn gegen Geld. Wir wissen alle, dass Sinn uns viel glücklicher macht als Geld, ja. Also insofern natürlich auch eine ökonomische Agenda, ja, um nochmal zu sagen, wo wollen wir denn hin, ja? Also es ist natürlich eine Kapitalismuskritik am Ende, ja, um zu sagen, wir wissen doch, dass Geld nicht glücklich macht. Wir wissen auch Leben gegenüber Leben, ja, also diese Lebendigkeit, in die wir wieder kommen wollen. Das sind ja alte Geschichten, ja. Also es sind ja auch alte, ganz egal, ob man beim Galgamesch oder sonst wo anfängt, aber alte Geschichten von dem, was eigentlich glücklich macht, ja. Und jeder weiß doch, dass man nicht glücklich ist, wenn man sozusagen völlig verängstigt im Gefängnis sitzt, also in der eigenen Wohnung und nur noch auf den Bildschirm guckt und irgendwie jeden Kontakt zur Wirklichkeit verloren hat und zur frischen Luft und zum Schwimmen und zur eigenen Lebendigkeit und zum Tanzen. Das ist doch so offensichtlich, dass das nicht glücklich macht, dass ich fast, deswegen heißt es ja auch ein wütender Essay, ja, dass ich darüber gar nicht reflektieren wollte, weil ich das so offensichtlich finde, dass wir wieder in die Lebendigkeit kommen müssen und dass die schiere Vorstellung, man könnte das Leben so schützen und so beschützen, dass man sich darüber die Lebendigkeit rauben lässt, ja. Deswegen zitiere ich ja auch Juvenal an dieser Stelle, ja. So betrachtest als die größte Torheit, das nackte Leben über diejenigen Dinge zu stellen, für die es sich zu leben lohnt, ja. Und diese Schlaufe wollte ich eigentlich durch dieses letzte Kapitel nochmal machen, ja.
Ich habe noch zwei Fragen auf dem Zettel, die eigentlich zu groß sind für das Zeitbudget, was noch da ist. Aber wahrscheinlich haben Sie die erste schon beantwortet. Wie sieht die Welt aus, in der Sie gerne leben würden?
Ja, also die sieht genauso aus, wie es sich zeichnet. Sie ist antipatriarchal, sie ist antikapitalistisch. Ich mache das mal an dem Begriff der Republik fest. Ja, ich sage, wir reden ganz viel über die Demokratie, aber wir müssen eigentlich über die Republik reden. Ja, Res Publica, Gemeinwohl, Gemeinwohlökonomie, das ist alles nicht neu. Ja, schon Platon hat gesagt, möge der König dafür sorgen, dass nicht so viel Geld in die Stadt kommt, denn es macht die Bürger unglücklich. Ja, also da nochmal, für mich ist ja der Republikbegriff das Juwel der europäischen Geistesgeschichte. Da nochmal hinzugucken, schreibe ich am Ende des Buches, vor allen Dingen, wie wir den Begriff der Republik durch das digitale oder in das digitale Zeitalter kriegen oder ihn retten durch das digitale Zeitalter. So sieht die Welt aus. Also das heißt, am Ende denke ich, europäische Republik, digitale Republik. Ja, also was heißt Gemeinwohlökonomie? Was heißt Kommune? Was heißt Sinnhaftigkeit? Was heißt erfülltes Leben? Diese Sachen zu thematisieren, die soziale Agenda in den Mittelpunkt zu holen. Und was sage ich als Antwort, als sehr kurze Antwort? Ja, ist ja nur gestrichelt. Also es ist ein impressionistisches Buch. Dann sage ich eben, naja, wir müssen die Aufzinsung beenden. Das ist auch, steht schon in der Bibel, ne, mit den Kirschen und wer sie aufhebt und die drei Pfennige von Jesus. Aber wenn wir sagen heute, Data is money, ja, und wir zinsen sozusagen Daten auf, ja, diese ganzen Datenkragen, Amazon und so weiter, und dann sagen wir, Daten sind Geld, ja, dann kann die Zukunft nur darin liegen, dass wir diese Aufzinsung unterbinden und sagen, die Zukunft ist auf jeden Fall dezentral, ja, auf jeden Fall dezentral, kommunal, klein und dann irgendwie horizontal vernetzt. Das heißt, wir beenden diese Aufzinsung und die pyramidalen Machtstrukturen, die da drin stehen, und versuchen, ein horizontal verwebtes Gemeinwesen zu denken erstmal, bevor wir es dann begründen.
Die letzte Frage zielt in eine sehr ferne Zukunft. Was bleibt von Ulrike Gero? Was sollte bleiben, wenn Sie beeinflussen könnten? Was bleibt?
Ja, also ich denke nach wie vor, dass ich zum 9. Mai 2045 die Europäische Republik, ja, ist ja meine letzte Utopie, dass
das
ich
erleben das, Sie auch noch?
Das erlebe ich vielleicht noch knapp, weiß
man
halt.
Locker, bei Frauen locker.
Man weiß es nicht, aber 2045, 9. Mai, 100 Jahre nach Beendigung und so weiter, Begründung der Europäischen Republik, die übrigens tatsächlich im Diskurs Auftrieb hat, ja, also das kann man, ich kann das ja sehen, ja, bin jetzt von der Confindustria, also dem italienischen BDI eingeladen, um in Turin am Sitz von Fiat,
über diese Republik
das
zu
sind
reden.
Ja Machtstrukturen, über die Europäische Republik zu reden, ja, also ich kann ja, jetzt gucken wir uns an, Ukraine, Europa als Schlachtfeld, Fragen ohne Ende, die wir uns stellen müssen über den Mangel an Souveränität, an Autonomie, an Handlungsfähigkeit, an Geschlossenheit und so weiter, was dieser Ukraine-Konflikt mit uns, mit Europa macht, ja, ob wir das politische Projekt als emanzipatorisches Projekt definieren. Insofern, was bleibt von Ulrike Gero? Wenn ich es hinkriege und weitermache, dann würde ich mal sagen, wir gründen die Europäische Republik als Vorstufe zur digitalen Republik im Mai 2045 und die bleibt dann hoffentlich eine gewisse Zeit.
Ja, dann behalten wir diesen 9. Mai 2045 im Blick. Das war eine weitere Ausgabe von Apolut im Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ulrike Gero und hoffe, dass Sie uns gewogen bleiben.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.